Bevor es mit dem heutigen Plauschangriff losgeht, eine kurze Info für alle, die das brandneue Razer Phone 2 im Auge haben. Das ist nämlich nicht nur zum Podcast hören geeignet, sondern dank Qualcomm Snapdragon 845, 8 GB RAM und 120 Hz QHD Display auch echt gut fürs Zocken. Und wer noch mehr machen möchte, eine Dualkamera mit Bildstabilisator und 4000 mAh Akku sind ebenfalls dabei. Ihr könnt das neue Flagship-Smartphone bis zum 8.12. bei der Gaming-Season unseres Partners O2 testen und mit etwas Glück sogar ein eigenes gewinnen. Mehr dazu auf g.o2.de/plauschangriff2018.
Hey, Stone Cold Steve Austin, listen to Plauschangriff, and that's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffes. Nachdem im letzten Part Kollege Fabian und ich uns bereits über den Start der Konsole ausgelassen haben und etwas über die Spiele berichtet haben, werden wir im zweiten Teil des Nintendo DS-Casts richtig aus dem Vollen schöpfen und so ziemlich jede Spieleperle, naja, sagen wir fast jede Spieleperle, die absolut wichtig ist, dass sie besprochen werden sollte, auch besprechen. Viel Spaß damit! Musikspiele haben wir hier stehen und das ist vor allem das allererste, ist glaube ich eins nach deinem Geschmack, wenn ich mich nicht irre, warst du auch eine der Serien, die dir sehr gefallen hat, oder nicht?
Tatsächlich, also das erste, das du jetzt anspielst, hier ist Rhythm Heaven.
Ja, Rhythm Tengoku, glaube ich, ursprünglich, ne?
Genau, ist heutzutage auch noch bekannt, glaube ich, als Rhythm Paradise gab es das später auch für 3DS und auch auf der Wii oder Wii U dann später. Ich muss aber sagen, bevor wir darüber sprechen, das zweite Spiel, das lag mir noch viel mehr am Herzen.
Noch
ich
viel
liebe
mehr?
Elite Beat Agents.
Europäische oder die westliche Version natürlich mit Elite Beat Agents, ne?
Genau, die Elite Beat Agents, so ein bisschen sowas wie die Men in Black vielleicht oder so eine geheime Agentenorganisation.
Mit Tanzen.
Genau, die tanzen und so irgendwie Schlechtes verhindern auf der Welt. Dazu liefen Songs ab, die, ich glaube, das waren lizenzierte Rocks oder waren es?
Es waren teils lizenzierte und ich glaube, manche Sachen, die auch dann selbst gemacht
ja,
wurden.
Ja, stimmt. Da liefen quasi Songs ab und man musste im Rhythmus der Musik den Stylus über den Bildschirm bewegen und bestimmte Sachen antippen und abfahren und sowas. Sehr cooles Konzept. Im Grunde ein bisschen so eine Vorwegnahme auch, ist nicht ganz vergleichbar, aber halt ein typisches Rhythmusspiel, in dem du im Rhythmus der Musik wie bei Guitar Hero und anderen Spielen später Sachen berühren musst oder eingeben musst.
Ja,
sehr motivierend, hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß
die
gemacht.
Die haben es auch super cool umgesetzt, also von Sachen, die den Touchscreen dann wirklich eigenständig eingesetzt haben, dass du da ein Rhythmus-Games, wo du auch verschiedene Bereiche im Takt drauf tippen kannst, aber dann auch diese Streifen mitziehen musst und sowas. Es hat fast schon ein bisschen was von so einem Taktstock gehabt, ne, mit dem du dann da agiert hast und es hat dazu geholfen, dass die Videoclips, die dazu abgelaufen sind, wo auf dem oberen Screen dann die Action abging, sehr humorvoll teilweise umgesetzt waren und ich kann mich auch erinnern, dieser eine Song, der so richtig ans Herz gegangen ist, der so, oh, der Papa ist gestorben, irgendwie sowas war da.
Es war was sehr Trauriges und ich glaube auch bemerkenswert deswegen, weil es meines Wissens nach sehr verändert war, auch im Vergleich zum japanischen Original.
Genau.
Ne? Uendan hieß das Original.
Uendan, es gab zwei Uendan-Spiele, ich glaube das Elite Beat Agents basiert auf dem allerersten, eigentlich waren das komplett, es hatte nichts mit Agenten zu tun in Japan, sondern es waren so japanische Cheerleader.
Genau.
Männliche Cheerleader, stimmt. Ist glaube ich irgend so eine Trope oder sowas aus Japan, das ist eigentlich lustig für die ist, wenn da männliche Cheerleader dann da sind und die hatten ihre ganz eigenen Songs und Sachen, die gemacht wurden und für das Westliche hat man sich wohl wahrscheinlich gedacht, okay, wir können dieses Konzept mit den Songs nicht eins zu eins umsetzen, wurde also neue Geschichten geschrieben, die Elite Beat Agents dazu gemacht, es kann gut sein, dass die eigentlichen Level sehr ähnlich gewesen sind, ne, was du spielbar gemacht hast, aber im Endeffekt hast du mit den zwei Uendans und Elite Beat Agents drei Spiele.
I wanna have you here.
wenn ich mich nicht irre, die Leute, die die Spiele dann gemacht haben, haben später auch für Microsoft so eine Musikspielreihe gemacht. Wie hieß die dann nochmal?
Kinect Star Wars.
Nicht Kinect Star Wars, aber ich kann mich erinnern, dass ich mit dem einen der Entwickler damals irgendwie Wind of Change gesungen habe auf der Gamescom. Oh
Gott. Hier Lips.
Lips war das, genau. Ja. Das sind die Leute, die Lips gemacht haben.
Lustig.
Dass du gleich sofort dran denkst.
Ja, ne? ich habe da auch mal ein Event besucht, wo es das gab, und eigentlich war Lips, das war Xbox 360, oder?
Ja, genau.
Das war an sich gut gemacht, aber das ist auch, ich habe jetzt, weiß ich nicht, wie viele Jahre nicht mehr daran
jetzt,
gedacht,
jetzt war sofort
nie wieder war
Lips da.
Jetzt, ey, Moment mal, das war echt mal eine große Nummer bei Xbox eine Zeit lang, Lips, dieses ihren SingStar-Konkurrenten, den sie pushen wollten. Das war an sich ein gutes Spiel.
War ein gutes Spiel, ist aber auch dann mittlerweile fast 10 Jahre her, leider.
Ja.
Ja, es gibt natürlich noch irgendwelche Guitar Hero und sowas Ableger, aber so richtig wichtig Musikspieler hast du sonst nicht.
Ja, die sind deswegen bemerkenswert, weil es gab so eine Art Adaption, diese Gitarrenhalsknöpfchen, die man in den GBA-Port stecken konnte, hat natürlich den Nachteil, dass es nur mit den ersten DS-Modellen kompatibel war. Aber an sich eine witzige Idee, die sie hatten. Um nochmal auf Rhythm Heaven zu kommen, ist im Grunde genommen, ist eher so ein bisschen so wie WarioWare als Musikspiel.
WarioWare mit Takt.
Genau, klein, ein bisschen verschroben, ein bisschen lustig und dazu lustige rhythmusbasierte Minispiele. Cool, ich mag das ganz gerne, weil es eben so ein bisschen durchgeknallt ist.
Mhm. Ich habe eine Handvoll Horrorsachen hier aufgeschrieben, aber so viel wird ein bisschen schwierig bei Handhelds mit Horror wirklich, weil wenn du da in der Bahn sitzt und dann irgendein Gruselspiel spielst, selbst mit Kopfhörern oder sowas, kommt die Stimmung nicht richtig rüber. Um das vernünftig funktionieren lassen zu können, müsstest du wahrscheinlich in irgendein verlassenes Haus setzen mit dem Handheld und die Stimmung richtig aufnehmen. Aber sie haben trotzdem ein paar Sachen dafür rausgebracht. Resident Evil Deadly Silence. Mhm. Deadly Silence war
Deadly
es, glaube ich.
Ne?
Eine Umsetzung vom allerersten Resident Evil, einigermaßen originalgetreu, mit einem Remix-Modus mit dabei, ne? Der komplett das Layout des Hauses geändert hat.
Genau, es gab ein neues Layout, auch, muss man sagen, generell kompetent gemacht. Ich habe das vor kurzem mal angeschaut, das kann man auf jeden Fall heute noch spielen, das schaut gut aus. Es hat natürlich die Vorteile, dass es sich ein bisschen flotter spielt, weil die Ladezeiten, da ist die Türanimation, kann man jetzt skippen, es geht alles ein bisschen schneller, hat aber auch ein bisschen darunter gelitten, dass in dem neuen Modus so Sachen drinne waren wie, du gehst durch eine Tür, dann bist du auf einmal in der Ego-Perspektive und ein Zombie kommt auf dich zu und du musst ihn dann slashen. So antippen und mit dem Messer irgendwie hacken, und das fühlt sich super rangebappt an. Man merkt, dass es eigentlich nicht Teil des Originalspiels war und das ist heute nicht mehr so gelungen. Ansonsten es ist natürlich nicht auf dem Niveau des Remakes, was es für den GameCube und so gab von Resident Evil 1, aber es ist nur ansonsten eine charmante und durchaus noch spielenswerte Neuauflage des PS1-Spiels.
Mhm. Und da im Zusammenhang, wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob ich nicht außerdem in die 3DS-Sparte gerutscht bin oder nicht. Ich habe hier noch Mercenaries 3D, Resident Evil bei den Shooter.
Das ist ein 3DS-Spiel.
War ein 3DS-Spiel, ne? Okay, dann habe ich mich in der Zeile dann da verguckt. Dann können wir das hier nochmal hier ignorieren. Ich habe hier noch zwei andere Sachen bei Horror aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du mal Theresia gespielt hast.
Ich habe es in deiner Liste vorab gesehen und eben mal ganz kurz gegoogelt nur noch. Das ist eine Horror-Visual-Novel, aber da hört auch schon mein Kenntnisstand dazu auf.
Ist fast schon mehr mit Ego-Perspektive rumlaufen. Du wachst auf in einer verlotterten Location und wo du weißt nicht, wie du da hingekommen bist. Amnesie, alles typische, sehr stimmungsvolle Musik, alles sehr düster. Ich hab's das erste Mal, wo ich es gespielt habe, war so spät nachts. Ich wollte kurz vorm Einpennen mir noch mal was angucken und auf einmal liege ich da und das ist ja doch einigermaßen scary und so weiter. Hat Adventure-eske Elemente, wo du auch aus der Ego-Perspektive rumlaufen kannst. Ist jetzt nicht ein absolutes Mega-Highlight, was jetzt so das Rätsel lösen und so weiter dann hier angeht. Aber es ist ein sehr stimmungsvoller Titel und hat als einer der wenigen, finde ich, so eine Horrorstimmung eingefangen auf dem DS. Gab es auch nur als US- und Japan-Version. Ich hatte die US-Version gehabt und eventuell wäre es für Leute, die Interesse daran haben, mal einen kleinen Blick wert. Und ansonsten habe ich noch die Dimension of the Ward-Spiele hier mit reingetan. Mhm. Zwei Stück gab es davon. Die waren aus der Ego-Perspektive in solchen Sanatorien ein bisschen unterwegs gewesen.
Ja, ich habe den ersten Teil mal gespielt. Ist so ein bisschen ähnlich wieder wie bei Metroid, dass gerade beim Spiel, was dann so sehr auf Atmosphäre setzen möchte, es einfach nicht so mega beeindruckend war, diese Ego-Perspektive in 3D. Und ansonsten denke ich jetzt irgendwie an die Outlast-Spiele, die es heutzutage gibt.
Bisschen, ja.
Aber das ist nur so eine oberflächliche Assoziation. Ich glaube, das sind solide Horrorspielchen, aber nichts, was mir jetzt persönlich krass im Gedächtnis geblieben wäre.
Du musst es immer ein bisschen relativ sehen mit solchen richtig 3D-Umgebungen auf dem Nintendo DS. Klar, der konnte auch Polygon-Grafik machen, aber wenn du dann richtige, ausgefeilte, große 3D-Welten gehabt hast, es gab eine Handvoll Spiele, wie beispielsweise dieses Cop the Recruit, worauf wir nochmal zu sprechen kommen, werden, was wirklich eine
tatsächlich ganz schöne 3D-Umgebung gebaut hat, aber meist war es so ein bisschen rudimentär, ne? Und die Stärken lagen eher, dass der DS Polygonelemente verknüpft hat mit anderen Sachen und nicht auf reine große 3D-Welten. Und wenn du eine eher simple 3D-Welt hast, kann nicht so viel Stimmung entstehen.
Genau, also die 3D-Fähigkeiten, die waren wirklich erstaunlich schlecht eigentlich, weil wenn man mal im Vergleich sieht, dass man eben eine PSP hatte, die wirklich, das war quasi PS2-Niveau, also mit kleinen Abstrichen, und der DS war aber nicht GameCube-Niveau und er war auch nicht mal N64-Niveau, was zum Beispiel eben das eingangs erwähnte Super Mario 64, man kann das in Worten schlecht beschreiben, aber wenn ich heute ein N64 anmache und Mario 64 starte, denke ich so, ja, das hat wenig Polygone, aber das sieht okay aus, das stimmt so. Und auf dem Nintendo DS sieht das irgendwie super grob schlechtig halt einfach aus. Und das zog sich dann halt auch durch die vielen Jahre der DS-Geschichte, dass der echt Probleme hatte, einfach eine aufwendigere 3D-Welten hinzubekommen.
Ja, manche haben es dann auch geschafft, aber dann eben entweder, weil sie so gut programmieren konnten oder entsprechend Tricks dafür drauf hatten in einer Handvoll Sachen, aber du konntest nicht allgemein davon ausgehen, dass du richtig viel Gutes in Polygonoptik dann darauf haben kannst.
Ja, also wir kommen später noch in Genres, wo mir gerade auffällt, es gab tatsächlich schöne 3D-Spiele, ich nehme es jetzt mal nicht vorweg, aber oft war man halt besser beraten, wenn man ein 2D-Spiel gemacht hat oder wirklich nur behutsam 3D-Elemente eingesetzt hat.
Genau. Ich habe mal bei einer Handvoll Sachen gesucht, die man im Genre Shooter ein bisschen da rein klassifizieren kann. Das meiste Zeug, was hier drin ist, ist auch mehr aus dem Bereich, dass du eher Shoot'em-up oder Ballerspiele dann haben kannst auf verschiedene Art. Moon will ich mal kurz vorwegnehmen, weil es einer der wenigen Ego-Shooter-esken Games gewesen ist, wo du auf dem Mond unterwegs warst, so ein bisschen Metroid Prime Hunters, wie du es hattest. Ich habe auch mal das ganz kurz, glaube ich, damals angespielt, als es rausgekommen ist, und das hatte vergleichsweise von dem, was wir gerade erzählt haben, ein bisschen so eine beeindruckendere 3D-Optik, ne? Weil so richtig Ego-Shooter hättest du mit dem Game auch nicht allgemein machen können. Vernünftig. Aber das meiste, was du dann hier hast, zum Beispiel eine ziemlich große Enttäuschung, war Star Fox Command für mich, was so ein bisschen diese das, was wir jetzt mit Star Fox 2 wieder gesehen haben, dieses strategische, was niemals rausgekommen ist damals, jetzt erst nachträglich, statt reinem Star Fox 3D-Geballer hattest du eben mehr so ein Strategie-Game, wo du dann deine Einheiten auf dem Touchscreen hin und her gezogen hast und eher so maue Luftgefechte dazwischen. Also ich weiß, mich hat das Spiel ziemlich enttäuscht.
Also es ist wirklich ziemlich ähnlich zu Star Fox 2, wenn man es jetzt mal, das konnten wir natürlich damals nicht wissen, weil wir Star Fox 2 in seiner finalen Version nicht kannten, aber das habe ich jetzt auch mehrfach gespielt in den letzten Monaten, das zweite Star Fox, weil ich immer dachte, okay, ich gehe da nochmal aus einer anderen Warte ran oder spiel vielleicht das nochmal ein bisschen anders, um zu gucken, ob es mich dann mehr überzeugt.
Vielleicht ist es nicht so schlecht.
Aber objektiv betrachtet ist Star Fox 2 einfach auch kein so gutes Spiel.
Ja,
dem fehlt
nicht.
Halt komplett diese Epicness, weil es eben so, okay, es gibt eine Karte, auf der man rumziehen kann, und dann kommt es zu ganz kurzen Gefechten zwischendurch, die halt schon wieder vorbei sind, bevor sie irgendeine Dramatik aufgebaut haben, und das ein ähnliches Problem hatte einfach Star Fox Command. Ich glaube aber, wenn ich es jetzt nicht komplett durcheinander werfe, hatte das einen Multiplayer-Modus, der ganz okay war, der so ein Dogfight-Modus war für mehrere Leute, oder war das später das 3DS-Spiel?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hätte auch eher Star Fox 64 in der 3D-Version im Kopf. Es kann sein, es ist drin, weil ich habe es aber nie in irgendwelchen Multiplayer-Varianten gespielt auf dem DS damals. Zumindest, ich weiß noch, dass ich ziemlich ernüchtert war von dem Spiel, als ich es dann in der Sammlung dann drin hatte. Was wir hier noch dann da haben, die Nanostrays habe ich mal reingetan, das waren eher so Vertikalshooter, glaube ich, ne, die dann mit so gewisser Perspektive, 3D-Effekte, ich weiß, dass die auch immer ganz hoch gehalten wurden, weil die technisch ganz solide gewesen sind. Ne? Die Nanostray-Geschichten, wenn man so ein bisschen Geballer haben will, kann man sich die angucken. Und welche ganz cool waren Space Invaders Extreme, Teil 1 und Teil 2. So ein bisschen das Analoge zu, wie ist nochmal diese Pac-Man-Neuauflage, Pac-Man Championship Edition oder sowas, auf der Xbox. Da ist hier das ganz klassische Konzept genommen, aber dann mit einem coolen Soundtrack ausgestattet, mit visuellen kleinen Effekten, die ein bisschen was so mit den ganzen Combo-Attacken, die man da machen kann, so ein bisschen Spielereien dann gemacht hat. Und ich weiß, dass die Space Invaders Extreme Sachen tatsächlich sehr anschauenswert gewesen sind. Also wenn man was in der Richtung haben will, Katsui Death Label war ein Vertikalshooter, der nur in Japan rausgekommen ist, der als einer der wenigen sehr traditionell dann funktioniert, wird gerne von Fans empfohlen. Und der Rest, der hier drauf ist, ist so ein bisschen, ja, Point Blank DS. Point Blank, kennst du noch diese Namco Gunkon-Shooter-Serie?
Genau, es ist ein bisschen wie so eine kleine Comic-Schießbude, so ein bisschen.
Schießbude, aber jetzt statt mit Lightgun tippst du mit dem 3DS auf dem Touchscreen an.
An sich, der 3DS bot sich für solche Sachen natürlich an. Ich weiß nicht, was Chicken Blaster ist. Ich denke, die ganze Zeit ist eine Art Moorhuhn.
Es ist eine Art Moorhuhn.
Ist es Moorhuhn?
Es ist tatsächlich Moorhuhn ohne Lizenz.
Ah, okay.
Ja. Kannst du auch, guck bei Amazon, dann kriegst du Chicken Blaster, kannst du dir da holen. Ich dachte zuerst, das ist irgendwie die Moorhuhn, das Spiel für den Rest der Welt ohne die deutsche Lizenz. Aber in Deutschland heißt es auch Chicken Blaster und wird immer unter Shootern dann geführt.
Jetzt steht hier noch Geometry Wars Galaxies drauf. Mhm. Und es gibt wenige Spiele, wo ich so denke, dass es für zwei Analogsticks ausgelegt ist wie Geometry Wars. Mhm. Und jetzt hat der DS nicht mal einen Analogstick. War das ein Spiel, was sie auch auf Touchscreen-Steuerung umgedödelt haben?
Ich habe es ja auch reingetan, weil ich es jetzt in der Liste gesehen habe. Gespielt habe ich es leider nicht auf dem DS. Ich würde jetzt auch, meine Schätzung wäre, dass du dann mit dem Touchscreen quasi dass du das klassische Twin-Stick haben kannst, aber dass du mit dem Steuerkreuz irgendwie die Schussrichtung dann mit dem Daumen machst und dann mit dem Touchscreen dann die Position deines Schiffes dann dir aussuchst.
Mhm.
Ne? Oder vielleicht auch auf die andere Art, dass du mit dem Steuerkreuz lenkst und dann je nachdem, wo du auf dem Touchscreen raufhältst, da ballert das Schiff dann hin. Also machbar ist es, aber natürlich nicht exakt wie mit dem Dual-Stick-Setup, wie du es sonst dann haben konntest.
Mhm.
Hab's aber der Vollständigkeit hier reingetan, weil es auch eine gefühlte Microsoft-Lizenz war. Eigentlich nicht, aber ich assoziiere Geometry Wars eigentlich pur mit Microsoft damals, weil es das 360-Download-Game gewesen ist.
Ja, stimmt. Anfangs auf jeden Fall, später hat sich's ein bisschen gewandelt für mich so in der Wahrnehmung.
Gehen wir doch mal rüber zu den Rollenspielen und da steht nur so viel, ich will auch nicht über alle viel hier jetzt sagen, weil es einfach mein meistgespieltes Genre ist und das, was ich hauptsächlich noch in der Sammlung hier drin habe, aber du hast bestimmt auch mit ein paar Sachen hier Kontakt
total gehabt. Ich muss mal auf die nächste Seite blättern, wo es nochmal eine halbe Seite weitergeht, aber ich kenne tatsächlich mehr auf der ersten Seite, aber ich kenne generell viele von den Rollenspielen, die hier stehen.
Ja, man kann nicht natürlich drüber hinwegkommen, wenn man darüber spricht. Ich habe keinerlei Berührungspunkte, aber Pokémon.
Ach, wir hätten einfach drüber hinweggebügelt. Da hätten wir wieder nicht sagen müssen, dass keiner von uns Pokémon gerne mag. Gut,
ich zähle nur auf die Versionen, die es dafür gab. Pokémon Diamant, Perl, Platin, Hard Gold, Soul Silver, Schwarz, Weiß Plus, Schwarz 1 und Schwarz 2 und Weiß 2.
Crazy.
Die alle dafür rausgekommen sind. Und mir wurde gesagt, dass die Neuauflagen von Gold und Silver von dem Game Boy Color sehr gut gewesen sind auf dem Nintendo
Switch. Ja, ich glaube, da sind viele richtig gute Spiele darunter und ich habe auch per se keine Abneigung dagegen. Ich bin nie so richtig an das ganze Sammelding bei Pokémon rangekommen.
Ja, es gibt sie, sie waren erfolgreich. Pokémon.
Ich finde aber den Detective Pikachu Trailer sehr lustig auf eine ganz komische Art und Weise.
Hast du den gestern gesehen?
Ja.
Es ist Deadpool als Pikachu, oder
das
nicht?
Das ist doch gut. Also ich habe sehr gelacht drüber. Ich bin da auch, finde es cool, dass Nintendo zeigt sich ungewöhnlich offen im Umgang mit seinem geistigen Besitz da.
Ja, das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat. Einfach, ich hätte nicht gedacht, dass Nintendo so sehr über sich selbst in der Form lachen kann, dass sie einen Multimillionen-Dollar-Film machen, wo ein realistisch aussehender Pikachu mit der Stimme von Ryan Reynolds Verbrechen löst.
Ja. Ich würde es schön finden, wenn er in der deutschen Version von Michael Reinke gesprochen würde.
Das wäre großartig. Und dann Anton von Markthöfs. Das fände ich sehr gut. Des Weiteren habe ich hier nochmal aufgeschrieben, es gab ein paar Final Fantasy Umsetzungen dafür. Final Fantasy 3, das NES Final Fantasy 3, nicht das Final Fantasy 6, was wir hierzulande gesehen haben, plus Final Fantasy 4 in Polygon-Neuauflagen der Spielen, was vor allem beim vierten Teil, fand ich das ein sehr, sehr cooles Remake, was daraus geworden
und
ist.
Und da muss ich dann auch ein bisschen revidieren, was ich vorhin sagte. Das sind Spiele, die sehen kompetent aus in 3D.
Mhm.
Die waren schön zurechtgemacht, auch generell. Natürlich wäre es schöner gewesen, es wäre das Final Fantasy gewesen, was wir vom Super Nintendo kennen, nämlich das 6er.
Ja.
Das 3er, finde das nicht so mega gut gealtert. Das 4er aber würde ich dir recht geben, das ist ja das 2er vom Super Nintendo. Cooles Spiel, wurde, glaube ich, später dann auch noch für allerlei andere Handhelds portiert, was, glaube ich, dann dazu geführt hat, dass die DS-Version schon die schwächste mittlerweile von all diesen Versionen ist.
Wobei ich da sagen muss, ich finde es auf dem DS ist noch ein bisschen kohärenter, weil es passt eben auf diesen kleinen Screens ganz gut rauf. Ne? Du hast diese Kopffüßler-Polygonen-Optik, die auch schön wirklich vertont war. Also die Synchro ist auch richtig gut gelungen und sie haben das Ur-Final Fantasy 4, das Final Fantasy 2 US schön neu aufgelegt mit richtig kniffligen Kämpfen sogar, mit viel Story erweitert und das finde ich, haben sie dann schön gemacht. Aber wenn du diese Version nimmst und dann in voller Auflösung auf HD-Handys oder ich glaube, es müsste sogar die PC-Version sein, diese Fassung, die man auf dem PC mittlerweile kaufen kann, dass du die dir hier angucken kannst, im Gegensatz zu der, die wir auf der PSP gesehen haben, die ja so mit HD-Sprites dann gemacht wurde, das passt auf dem DS besser drauf, als wenn du das jetzt auf den anderen Plattformen drauf spielst. Deshalb würde ich eher empfehlen, wenn ihr spielen wollt, schaut es euch lieber da an und ansonsten haltet euch dann an andere Versionen. Aber da empfehle ich auch den Vierer auf jeden Fall mehr als den Dreier. Es gab einen Port, nachdem das Spiel dann so abgegangen ist, natürlich in Fankreisen, dass Chrono Trigger nochmal dafür rausgekommen ist. Ich habe den Port auch daheim, einfach weil ich das Spiel so sehr mag. Ich finde, ich mag die DS-Version nicht so sehr.
Aber warum nicht?
Muss ich persönlich sagen. Sie ist natürlich wesentlich erhältlicher jetzt als die originale Super Nintendo-Fassung, es sei denn, man holt sich jetzt dann irgendwie die Download-Version, die dafür rausgekommen sind. Der Font ist nicht mehr so hübsch. Du hattest diesen Standard-DS-Font, der drin ist. Der hat so ein bisschen Charme verloren. Die Übersetzung wurde überarbeitet. Da wurde viel so ein bisschen, wie würde man es nennen, so Lokalkolorit. Der Übersetzer von damals hat so eigene Formulierungen mit reingetan und den Figuren mehr Charme gegeben. Das wurde ein bisschen rausgenommen. Es gibt den Charakter Frog zum Beispiel, der so mit so einem leichten mittelalterlichen Akzent gesprochen hat in der originalen Version und hier spricht er ganz normales Englisch zum Beispiel. Und da fand ich so, der Charme ist mir ein bisschen dann davon abgegangen, auch wenn es wahrscheinlich akkurater war dem Original gegenüber. Und es gibt ein Bonus-Level da drin oder eine Bonus-Area, ein Teil, der rausgeschnitten wurde aus dem Original, aber man merkt bei dem Part dann auch, warum er rausgeschnitten wurde, weil es einfach nur ein Mauer-Zusatz-Dungeon mit ein paar extra Story-Sachen ist. Ist nicht per se schlecht, das alles, aber das ist auch rein auf persönlichem Niveau gesprochen. Ich präferiere persönlich immer noch die Super Nintendo-Fassung in ihrer Ur-Version. Man macht auch nichts Falsches mit der DS-Version, aber es ist nicht meine präferierte Fassung.
Das ist interessant, weil ich, also ich fand die immer ganz gut, aber du hast natürlich jetzt auch sehr viel Fachkenntnis in der Tiefe da, so Sachen, die mir jetzt gar nicht so bewusst waren. Ich dachte immer, dass die Chrono Trigger DS-Version somit als die beste von allen gilt, aber das ist interessant. Dann behalte ich vielleicht doch auch meine Super Nintendo-Version. Aber ich glaube mittlerweile, wenn man es jetzt unbedingt spielen will und man dann nicht so festgelegt ist, ich habe gelesen jetzt, dass auch die PC-Version mittlerweile, die ja Anfang des Jahres veröffentlicht und vernichtet wurde in den Kritiken, haben sie jetzt 37 Mal gepatcht, glaube ich, und mittlerweile soll das auch auf dem Stand vom Super Nintendo sein, so ungefähr.
Ja, das stimmt, das stimmt. Die Version, die wir auf dem PC gesehen haben, war sehr mau umgesetzt. Es gab auch eine iOS-Version, die einfach dann genommen wurde mit schlechten Filtern hochskaliert. Du kennst ja, wo sie sagen, jetzt mit HD-Grafik, aber was sie einfach gemacht haben, war irgend so ein Tuzai sonst was Filter von dem Emulator drüber geklatscht, dass alles aussieht wie mit Wachsmalkreide und ich hasse das. Ich hasse, wenn die dann sowas machen und dann nicht vernünftige Filter da drauf tun. Die Nähte sahen nicht mehr richtig aus bei den einzelnen Pixeln, weil sie die Filter schlecht draufgepackt haben. Und jetzt ist die PC-Version näher dran an der DS-Fassung, hat einen besseren Font, sieht besser aus. Ich glaube, da kann man mit der PC-Version mittlerweile auch nicht so viel falsch machen, verglichen mit dem früher. Also man muss es nicht unbedingt auf dem DS oder auf dem Super Nintendo spielen, kann sich gerne eine Version aussuchen. Das grundlegende Spiel ist immer noch großartig. Die Dragon Quest, hast du davon ein paar gespielt?
Aber hallo, ich habe die alle gehabt auch. 4, 5 und 6 sind Umsetzungen der jeweiligen Super Nintendo Spiele mit einem...
Ja, der 4er war NES und 5 und 6 war recht. Auf dem Super Nintendo.
Alle mit einem sehr kohärenten, einheitlichen, schönen 2D-Pixel-Look. Coole Spiele nach wie vor. Hab die alle auch nochmal gespielt, unterschiedlich weit jetzt, glaube ich. Mir richtig viel Spaß gemacht, wenn man auf solche 2D Dragon Quest-Titel steht. Fand den... Der Neuner hat mich irgendwie nicht so abgeholt. Ich weiß
leider
nicht, wieso.
Nicht,
ich kann das jetzt nicht mehr an konkreten Sachen festmachen. Das war, glaube ich, ein 3D-Titel dann, ne?
Genau, das war Dragonfest findet immer statt mit vollen neuen Titeln auf der Plattform, die am erfolgreichsten in Japan ist. Mhm. Und da der Nintendo DS abgegangen ist wie Schmitz Katze, hieß es, dass das neue große Dragonfest auch auf dem DS rauskommen wird. Du hattest eine vergleichsweise ordentliche Polygonoptik, aber es war auch ein bisschen so auf erstell deinen eigenen Charakter, Multiplayer-Spielereien und so weiter abgesetzt. Und das war nicht so ganz das, was für mich so Dragon Quest richtig ausgemacht hat. Ich habe auch von vielen Leuten gehört, hey, wir hatten mit dem Neuner viel Spaß, vor allem weil Nintendo auch hierzulande im Westen den Publisher gemacht hat. Das heißt, es gab dann die volle Nintendo-Promo-Breitseite und es hat sich auch sehr gut verkauft, der Neuner hier im Westen, weil einfach die Nintendo-Maschinerie dahinter stand. Aber es hat für mich nie so ganz den gleichen Effekt gehabt wie der Vierer, Fünfer und Sechser. Die ich alle sehr, sehr gern gespielt habe. Vor allem wunderbare deutsche Lokalisation, ne? Also mit richtig viel Dialekten da nochmal mit bei und kleinen Wortspielen und so weiter. Und insbesondere der Fünfer ist einer der besten Titel aus Dragon Quest und ich hatte es bei mir, glaube ich, auch in meiner Top 101 in der Top 15 oder so mit dabei. Na, also die DS-Version kann ich alle empfehlen, gerade den Fünfer sollte man mal gespielt haben. Und ich habe hier nochmal Joker mit reingetan, das war dieses Dragon Quest Monsters Pokémon-artige Game, von dem es auch etliche Ableger gibt. Das war dann der DS-Teil, den man hier mit Dragon Quest mitnehmen kann. Mario und Luigi haben wir hier nochmal drauf. Partners in Time, der zweite Teil, und Abenteuer Bowser.
Also Partners in Time und Bowser's Inside Story, dann mit ihren jeweiligen deutschen, nicht ganz so fluffigen Übersetzungen. Beides, ich überlege gerade, jetzt hätte ich fast Top-Spiele gesagt, also beides sehr gute Spiele, irgendwie das Superstar-Saga vom GBA hat jetzt in meinem Herzen irgendwie noch einen spezielleren Platz als die beiden DS-Spiele, aber ich glaube, die sind beide richtig gut. Ich habe auch mit Trant mal lange darüber gesprochen, der damals, glaube ich, auch Bowser's Inside Story gespielt hat. Beide später nochmal für den, also das ist das eine 3DS-Spiel, von dem wir vorhin überlegt haben, ob noch irgendein DS-Spiel kommt.
Oh, kommt dann nochmal, Abenteuer Bowser kommt
nochmal.
Genau,
noch mal, Abenteuer Bowser kommt nochmal für den 3DS jetzt auch, demnächst raus.
Also ich habe auch beide sehr gemocht, ich bin auch dabei dir, ich mochte das allererste Superstar-Saga lieber als die beiden, wobei ich finde, Abenteuer Bowser kommt denen schon nah ran, wo man als miniaturisierte Mario und Luigi im Bauch vom Bowser unterwegs ist und in seinen Organen Kämpfe macht und dann den richtigen Bowser steuert. Da waren viele komödiantische Einlagen. Der zweite, Partners in Time, wo irgendwie Mario und Luigi zurückreisen und mit ihren eigenen Baby-Ausgaben gemeinsam in der Party unterwegs sind, war in Ordnung, aber war nicht ganz so fresh von dem Konzept und den anderen Sachen her. Hat mir nicht ganz so viel Spaß gemacht und Nintendo überspringt den anscheinend jetzt auch bei den Remake-Sachen, weil davon gab es keine 3DS-Version.
Aber was gab es denn? Ach so, ja, du hast recht.
Ja, es gab den allerersten Teil, das Superstar-Saga wurde auf dem 3DS ja aufgelegt, vor einem Jahr oder so,
ja,
und jetzt
ist
kommt
ja
Abenteuer
super
Bowser.
Komisch, dass sie dann den einen Teil überspringen jetzt als Remake.
Ist ich total weiß seltsam. Nicht, ob es dann intern hieß oder, oh, wir mögen den nicht, lass das mal so machen. Ich bin auch okay damit, weil die Dinger hängen ja nicht storymäßig mit zusammen. Und das war zumindest noch zu der Zeit, weil auf dem 3DS wurden die mir leider zu mega rätselig, muss ich sagen. Das hast du auf dem DS auch schon teilweise gehabt, dass die sehr, sehr viel Text dann hatten. Aber auf dem 3DS bin ich leider, obwohl die alle Spaß gemacht haben, fast weggebrochen vor Textwüsten. Bei den Sachen, die dann später gekommen sind. Hier würde ich aber auf jeden Fall auch den Dreier auf jeden Fall empfehlen. Eine mittlere Enttäuschung war leider Golden Sun.
Ey, das
was dafür rausgekommen
ist. Echt traurig. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei Dragon Quest 9, aber auf eine traurigere Art und Weise für mich persönlich noch, weil ich bin ein großer Fan von Golden Sun 1 und 2 auf dem GBA. Sehr schöne, oldschoolige für den GBA, aber technisch sehr hübsch und schick gemachte 2D-Rollenspiele von Camelot, den Entwicklern von Shining Force und später auch Mario Tennis und solchen Sachen. Und dann haben sie das auf den DS gebracht als wie hieß denn das im Original nochmal, irgendwas mit Dawn?
The Dark Dawn irgendwie so,
ja. Ja, die dunkle Dämmerung auf Deutsch dann. Und ich weiß nicht, es hat mich optisch nicht abgeholt, dieser 3D-Look, den das Spiel hatte. Ich bin irgendwie am Anfang gleich nicht richtig reingekommen und dann habe ich es nach ein paar Stunden liegen lassen und das muss ja jetzt auch schon, keine Ahnung, 100 Jahre her sein, habe es danach nie wieder angefasst.
Also das war damals, ich kann mich noch ganz gut dran erinnern, weil das der erste Podcast war, den wir damals bei Game One gemacht haben, nicht zur E3 2009. Da hatte Nintendo ihre Pressekonferenz und da haben sie richtig vom Leder gezogen und haben gesagt, ey Nintendo, geile Ankündigung, die ihr habt, ne? Den Vitality-Sensor für dann mit dem man dann den eigenen Puls messen kann, ein neues Golden Sun für den DS und, meine Herren, ein neues Metroid Other M, ja, von den originalen Entwicklern. Das wird ja alles geil, Nintendo.
Hammer.
Ist alles scheiße geworden am Ende.
Stimmt leider. Ja,
alles scheiße oder nicht
rausgekommen.
Oder auch nicht rausgekommen. Für N64 gab es, glaube ich, vergleichsweise einen, aber nicht offiziell von Nintendo. Aber leider eine mittlere Enttäuschung und ich habe es ja auch der Vollständigkeit halber mit reingetan. Habe ich noch in der Sammlung, aber nur, weil sonst sich die GBA-Module einsam fühlen würden.
Oh.
wenn es nicht mit dabei ist. Ich habe hier Lunar Nights nochmal kurz mit reingeschmissen für die Leute, die gerne die Boktai-Spiele auf dem Nintendo, auf dem GBA gespielt haben. Mhm. Das sind Rollenspiele von Konami gewesen mit Kojima mit Beihilfe. Die hatten so einen Lichtsensor in den GBA-Modulen. Ich glaube, das konntest du aber nicht ganz so replizieren bei Lunar Nights, was eher ein traditionelles Rollenspiel gewesen ist. Nostalgia ist ein Game, was sich so angefühlt hat, als ob es eigentlich auf der PlayStation 1 hätte rauskommen sollen. Okay. Sieht aus, als ob es wirklich ein PS1-Titel von 1996 gewesen wäre, mit Polygon-Modellen, mit Story und so weiter. Sehr durchschnittlich, muss man nicht gespielt haben, aber ich fand es einfach als Fußnote interessant, ne? Dass du so ein aus der Zeit gefallenes Spiel einfach mal 10 Jahre auf einer anderen Plattform siehst.
Sag mal, das Lunar Nights, was du eben gesagt hast, das hat aber nichts mit diesen anderen Lunar-Rollenspielreihe zu tun.
Nein,
ne?
Das steht hier auch nochmal mit drin, das können wir aber auch kurz reinschmeißen. Es gab nämlich Lunar Dragon Song DS. Mhm. Ne? Das hat was mit den Luna-Spielen, Luna Silver Star Story und Eternal Blue zu tun. Das sind großartige Rollenspiele von Game Arts, die Grandia zum Beispiel auch gemacht haben. Und ich habe die auf der PlayStation 1 geliebt. Das sind welche von meinen absoluten Lieblingsspielen. Sehr, sehr schöne 2D-RPGs, ursprünglich mal vom Mega-CD gewesen. Und die wurden fortgesetzt mit Luna Dragon Song auf dem Nintendo DS, was eines der schlechtesten Spiele ist, die ich je gezockt habe.
Auch ja, vom gleichen Entwickler?
Ich glaube, du verlierst die Energie fürs Laufen. In diesem Spiel zum Beispiel. Cool. Also hast eine isometrische Sicht, die Story ist scheiße, das Spiel funktioniert nicht richtig und ich weiß nicht, ob da genau der gleiche Entwickler dran gewesen ist, wahrscheinlich nur die Kaffee gekocht haben vorher, aber es war eine sehr, sehr große Enttäuschung damals. Also Finger weg von Lunar Dragon Song.
Und das Lufia 2 Remake, was war das nochmal?
Leider auch nicht besonders gut. Das, was wir hier als Lufia kennen, das Spiel auf dem Super Nintendo, ist ja eigentlich der zweite Teil von Lufia.
Aber gibt es nicht zwei Teile, die wir für Super Nintendo hatten?
In Europa nicht. Ne? Das Lufia, es gab nur ein Lufia, was in Europa erschienen ist, und das war Lufia Rise of the Sinistrals im Original. Das war der zweite Teil. In Amerika und in Japan hieß die Serie Estpolis. Estpolis 1 und 2. Das, was wir hier als Lufia bekommen haben, war eigentlich der zweite Teil der Serie. Das allererste Lufia gab es nur in Japan und nur in den USA. In Europa ist es nie rausgekommen.
Also ist das Remake für den DS ein Remake von dem, was wir hier als Super Nintendo
gespielt
hatten?
Genau, also das, was wir als Lufia kennen, ist hier geremaked worden, aber es wurde quasi wirklich komplett neu remaked. Du hast die gleichen Charaktere, grob die ähnliche Story, Maxim und wie sie da alle heißen. Ich fand es auf dem Super Nintendo sehr cool. Eines meiner Lieblingsspiele aus der Ära mit sehr coolem Leveldesign. Hier hast du eine eher maue 3D-Welt, die drumherum gebaut wurde. Die Charaktere sind mit wenig Charme geschrieben. Das Spiel macht nicht so besonders viel Spaß. Und da sollte man für mein Verhältnis da auch eher die Finger von lassen. Finde ich leider nicht persönlich sehr gut gelungen, was hier drauf ist. Was haben wir noch? Radiant Historia. Kannst du, glaube ich, ein bisschen was dazu sagen?
Ne? Ja, das ist auch ein relativ klassisches, rundenbasiertes Rollenspiel, aber mit einer sehr coolen Zeitreisemechanik dahinter. Es hat einen sehr ausgeklügelten Zeitbaum.
Nee. Ja. Es wurde ein bisschen so gesagt, für die Leute, die Chrono Trigger mögen, die können sich Radiant Historia gerne angucken.
Ist sehr schön, ich habe da sehr viele schöne Erinnerungen dran. Ich habe es dann leider irgendwann sehr lange Etienne ausgeliehen.
Und dann so wie viele andere Sachen.
In den 7 Jahren, die es dann weg war, habe ich irgendwie den Faden dann verloren, komischerweise.
Moment, du hast es zurückbekommen?
Ich habe es wieder zurückbekommen. Heutzutage würde ich es eher, es gibt für den 3DS eine Neuauflage namens Perfect Chronology oder mit dem Untertitel. Das ist ein sehr schönes, ein bisschen... Jetzt mit den Eindrücken, die man heute hat, erinnert es mich von der Optik her, es ist, glaube ich, Quatsch, wenn ich das jetzt sage, aber wie hieß nochmal dieses Square Enix Rollenspiel, was es vor kurzem gab, was aber nicht so gut war, wie es aussah?
Nicht so gut war Lost Sphere?
Nein.
Das davor?
Das jetzt, was?
I Am Setsuna?
Ja, nein, was jetzt vor kurzem erst, war es Lost Sphere, nein.
Es gab The World Ends With You, ist zuletzt rausgekommen, aber das war ganz gut.
Mit dem, was immer den gleichen, mit den 8 Charakteren, Octopath Traveler.
Ah, Octopath Traveler, okay.
Genau, daran hat mich...
muss erstmal, oh, okay, das war ja auch nicht so gut, das stimmt.
Ich fühle mich jetzt irgendwie bei Radiant Historia daran erinnert, vom Look her, ist glaube ich aber Quatsch, aber merkt euch einfach, es ist ein schönes oldschooliges Rollenspiel mit viel Zeitreisegedödel und wo man dann hin und her springt, um Sachen zu verändern und nochmal neu zu machen. Gab es, glaube ich, für den DS aber nicht offiziell in Europa, erst für den 3DS später.
Nee, ich hab die US-Version daheim, den 3DS bekommt man es hier. Es sind eine Handvoll Roguelikes hier, das Genre war auch sehr vorherrschend auf dem Nintendo DS, sowas wie Shiren the Wanderer würde dafür umgesetzt, die Suna 1 und 2, da hast du so einen kleinen Ninja gesteuert durch Roguelike-Levels, also wo man immer auf Level 1 anfängt, wenn man in die Dungeons geht und wenn man abkratzt, kann man hoffentlich Items mitnehmen, die man vorher mitgenommen hat. Das Pokémon Mystery Dungeon ist auch auf dem gleichen Konzept darauf gefußt, nur mit Pokémon-Charakteren hier mit dabei. Und ja, da konnte man auch einiges auf dem Nintendo DS spielen. Kingdom Hearts, Sachen hatten wir hier drauf, habe ich beide nicht gespielt. Recoded und 358 oder 358 over 2 days, glaube ich, so spricht man das aus.
Was das für komische Namen sind.
Findet man alles bei den neuen Collections als Videos, glaube ich. Kann man sich die angucken als neu aufgelegte Videos. Spielen muss man das heutzutage nicht mehr. Kleiner Geheimtipp von mir ist Orcs and Elves.
Ja.
Da drauf, von id Software mitgemacht.
Genau, habe ich nämlich gerade gegoogelt auch nochmal, weil ich mich nochmal vergewissern wollte, ob ich spinne oder ob es wirklich id Software war in meinem Gedächtnis. Ist tatsächlich so, also auch mit Director John Carmack, das war ein so ein bisschen wie so olle Dungeon Master und solche Sachen.
Genau.
Lief, glaube ich, auf der Engine von dem Doom-RPG, was es damals auch gab.
Und ich fand, die Doom-RPGs fand ich richtig gut. Habe ich damals auf meinem iPod Touch gespielt, was einfach rundenbasierte RPG-Version des Doom-Gameplays mit rundenbasierten Kämpfen mit Höllenwesen gewesen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das hier, das gleiche Konzept, aber mit besserer Optik als auf damals dem iPod Touch hier auf dem DS mit einer ganz eigenen Fantasy-Umgebung, war, glaube ich, auch eine der ersten eigenständigen IPs von id Software nach vielen, vielen Jahren, wo das entstanden ist, ne? Wo sie nicht irgendwelche Auftragsarbeiten gemacht haben und das kann ich empfehlen.
Das übrigens aber, ungewöhnlich noch zu der Zeit, war vorher schon ein Mobile-Spiel, was dann erst für den DS portiert wurde.
War Mobile?
Ja. Es ist ein Jahr vorher schon als Mobile-Spiel rausgekommen und dann hat man gedacht, Moment, da gibt's doch diesen super erfolgreichen Touch-Handheld von Nintendo, portieren wir das nochmal darauf.
Was haben wir denn hier auch noch von dem Interesse her aus The World's End With You, habe ich kurz angesprochen, ist ja gerade für die Switch neu aufgelegt worden.
Hab ich irgendwie nie angesprochen.
Bin ich auch nie wirklich reingekommen, das war ja irgendwie so dieses Merkwürdige, wo du dein Kampfsystem hattest, wo du auf zwei Bildschirmen Sachen gleichzeitig hast darauf aufpassen müssen und wo du zwei irgendwie Kampfsysteme gleichzeitig hast ablaufen lassen. Ich weiß, es gibt eine sehr große Fangemeinde, die das Spiel richtig feiert und sagt, ey, das ist so ungewöhnlich gewesen, das ist so cool und wir warten auf ein Sequel und so weiter und so fort. Wir haben jetzt eine Neuauflage für die Switch bekommen. Falls ich mal die Zeit habe, da reinzugucken, ich hoffe, dass ich es mal schaffen kann. Ich weiß, dass es die große Fangemeinde gibt, aber ich habe nie genug davon gespielt, um mich adäquat darüber mal auszulassen.
Wo ich ja hoffe, was du ausgiebig gespielt hast, ist ein Spiel, was dieses Jahr auch schon 10 Jahre alt geworden ist. Ich fand es nämlich immer so kurios. Es war so eine Mischung aus, okay, wir haben ein Franchise, was irgendwie groß ist, und wir kombinieren es mit einem Entwickler, der auch groß ist.
Ich weiß,
aber das Genre und Universum und auch die beiden Entwickler oder die Häuser passen gar nicht zusammen. Und das Spiel, was dabei rauskommt, ist Sonic Chronicles von BioWare.
Ach du meine Güte, ey, Sonic Chronicles.
War das gut oder nicht?
Nee, es war absolute Scheiße.
Schade.
Nein, okay, absolute Scheiße. Relativ eine sehr ungewöhnliche Kombination. BioWare, die Leute hinter Mass Effect machen ein Rollenspiel für Sonic auf dem Nintendo DS. Das hört sich im ersten Moment auch an, wo du sagst, okay, interessante Idee. Mhm. Kann ich ja mal gucken, ob da ein bisschen was draus wird. Letzten Endes ist daraus ein maximal mittelmäßiges Rollenspiel geworden mit sehr mauer Grafik und vor allem einen der schlechtesten Soundtracks, die ich jemals gehört habe. Wenn ihr wirklich, ich spiele das wahrscheinlich hier auch mal hier kurz ein im Podcast, aber ihr solltet euch nicht einen Tag vornehmen und sagen, ich höre jetzt den ganzen Sonic Chronicles Soundtrack durch, weil der ist richtig mies.
Also ich sag aber mal, die Kritiken damals waren ziemlich gut. Ne? Ich sag mal OneUp.com, also vielleicht gibt es auch deswegen heutzutage OneUp nicht mehr.
Ja, ganz genau, das wollte ich gerade sagen.
Game
Wie
Informer,
lange gibt's OneUp noch?
Game Informer 8,5, Eurogamer 7 und das offizielle Nintendo Magazin 93%. Und jetzt kommst du.
So, was für Wertungen hat Tomb Raider 3 damals bekommen auf der PlayStation
1? Okay, das ist ein gutes Argument. Ja,
weil das ist immer so mein Paradebeispiel dafür. Wahrscheinlich, wenn man heute so bei User-Wertungen guckt, wird das nicht ganz so hoch gelobt. Das war einfach damals, man lässt sich gern wahrscheinlich ein bisschen blenden lassen von, ja, ist doch eigentlich ganz nett, 80%. Mhm. Ne? Und bei Tomb Raider 3 war es das schöne Beispiel, da hat die Videogames irgendwann mal nach Monaten eine Correction dann gepostet. Ihr erster Test, ja, das ist so ein 80-90% Spiel. Und dann in den Leserbriefen 5-6 Ausgaben später vergraben, ja, wir haben es nochmal re-rated, 57%. Weil das Speichersystem so scheiße ist.
Ja, genau, das ist der Grund. Ja. Ich habe hier noch eine Serie stehen, mit der bin ich nie so warm geworden, weil es dann mehr in Arbeit ausartete als in Spielspaß, ist E3 Odyssey.
Ja, E3 Odyssey, da habe ich hier auch eins der Module nochmal hier rumliegen. E3 Odyssey gibt es auch mittlerweile x Teile noch und nöcher für den 3DS. Die ersten drei kamen auf dem DS raus. Haben so ein bisschen den Dungeon Crawler wieder salonfähig gemacht. Mhm. Also so ganz klassisch nach Art von Wizardry zum Beispiel, dass du da, die waren nicht zufallsgeneriert, die Dungeons, aber die waren eben so, dass man aus der Ego-Perspektive mit einer selbstgebauten Party dann durch Dungeons durchgegangen ist, knifflige Kämpfe hatte, Rätsel, die man lösen kann, und ein Feature, wo du deine Karte selbst zeichnen musst auf dem Touchscreen unten.
Niemand möchte das machen.
Es ist auf jeden Fall ein etwas anderes Element, was man nicht unbedingt standardmäßig drin haben sollte. Ich habe mich auch ein bisschen davor geschräubt, aber es ist tatsächlich ein ganz interessantes Element, was dich nochmal mehr involviert. Besser so, als wenn du früher solche Rollenspiele hattest und die dann auf Kartenpapier oder so auf Karo-Papier mitmalen musstest. Sowas wie Phantasy Star, das erste zum Beispiel, ist ein Gottesgeschenk, dass du es auf der Switch jetzt mit Automapping hast und nicht mehr mit Raten, wo du dich gerade befindest. Aber die Adrian Odyssey-Spiele haben auch Musik von Yuzo Koshiro gehabt zum Beispiel, und die waren erfolgreich genug, dass eben noch ein Teil und noch ein Teil und noch ein Teil und noch ein Teil rausgekommen ist. Und wenn man einen spielen wollen würde, kann man sie wahrscheinlich am den aktuellsten auf dem 3DS halten. Und es gibt mittlerweile ja sau viele von den Dungeon-Crawlern, selbst auf der Vita, auf PC, auf PS4, Operation Abyss oder Demon Gaze und wie sie alle heißen. Man findet Milliarden von denen dann heutzutage.
Sag mir nochmal kurz, wo ich die Vorgänger gut kenne, aber nicht das Spiel für den DS. Was war nochmal Suikoden-Tierkreis? Und warum hieß es eigentlich Suikoden-Tierkreis?
Oder wie der Ami in der Werbung gesagt hat, Suikoden-Tierkreis. einfach weil es Tierkreis heißt, es, weil es ein cool deutscher klingender Name ist, ist nicht vom originalen Suikoden-Team, ist einfach die Lizenz genommen und da noch schnell ein Schuss auf dem Nintendo DS dann rausgebracht war. Wenn ich es im Kopf habe, nicht ganz so umfangreich wie die anderen, dass du auch hier so ganz 108 Charaktere wieder reingeholt hast. Ich habe es nicht allzu lange gespielt, ich habe dann das irgendwann mal liegen lassen, habe es auch nur der Vollständigkeit halber da mit dabei gehabt, und es gilt so mehr als so, ja, ein Spiel, was es noch gibt und nicht offiziell der Reihe dann zugehört. Muss man nicht unbedingt haben. Haben wir hier noch was von den Sachen hier aus? Ansonsten, ja, das andere ist Kleinkrams, da können wir uns irgendwann mal bei Zeiten wahrscheinlich mal austauschen. Bei den anderen Sachen jetzt, ich habe hier Nische ist mal geschrieben, Genres, die ich nicht anderswo zuordnen konnte, wobei die Titel natürlich nicht wirklich Nische sind, weil sie sehr erfolgreich gewesen sind. Aber welches Genre würdest du Nintendogs zu sprechen? Ne?
Vielleicht sowas wie eine Lebenssimulation oder so, oder Tamagotchi, was ist Tamagotchi für ein Genre?
Nintendogs-Genre oder so. Kümmer dich um Hunde. Super erfolgreich, mega erfolgreich. Mhm. Meine Schwester hat sich, wie gesagt, ein DS damit schenken dann lassen. Ich habe meiner Freundin zuletzt das Nintendox Labrador geholt, weil die dann, oh, guck mal, da gibt's ein Hundespiel. Hat sie zwar nicht allzu lange gespielt, aber fand ich einfach als Novum so lustig.
Hast du es für ein DS oder für ein 3DS?
Für ein DS. Für ein DS, ja. Kriegen wir auch mittlerweile für ein paar Euro.
Genau, auf dem DS wirklich so inflationär erfolgreich, jeder wollte das haben, jedes Mädchen, wahrscheinlich auch viele kleine Jungs, hatten Bock, irgendwie Nintendox zu spielen. Hat Nintendo sich, glaube ich, später auch ein bisschen vertan, weil sie einfach dachten, ein paar Jahre später, okay, jetzt haben wir ein 3DS, was machen wir? Hauen wir nochmal Nintendogs raus? Hat, glaube ich, keinen Menschen mehr interessiert. Also der Hype ging unheimlich schnell vorüber, oder war halt wirklich so ein temporär auf den DS beschränktes Ding. Da aber wirklich, ich glaube, drei verschiedene Editionen vier sogar, ich bin mir jetzt nicht sicher.
Also, dass du verschiedene Hunde mit verschiedenen Editionen dann holen kannst.
Und später gab es noch Nintendo Cats.
Genau, Nintendogs plus Cats, glaube ich, hieß es dann, dass du nicht nur die Katzen dann verkaufen kannst. Wobei du auch sagen musst, okay, ich verstehe das Wortspiel hinter Nintendogs, ja.
Aber Moment, das raff ich ja jetzt erst.
Das raffst du jetzt erst?
Wegen Nintendo
und Dogs. Dann machst du einfach nur GS dahinter und schon hast du es.
Das ist ja super crazy.
Das ist ja ganz crazy. Und Nintendo Cats funktioniert nicht so. Ja, ganz stimmt. Richtig. Deshalb hieß es Nintendogs plus Cats. Waren erfolgreich genug, aber ich glaube, deren Zeit ist auch so ein bisschen vorbei natürlich. Diese ja. Lebenssimulation und Tamagotchi kümmer dich drum Spiele funktioniert heutzutage aber nicht mehr ganz
die gut. Die waren wirklich schön. Also Nintendogs war auch kein Crap, sondern es waren auch echt gut gemachte Spiele und technisch vor allen Dingen auch schön. Und es hat halt auch Spaß gemacht, weil der Hund natürlich darauf reagiert, wenn du ihn irgendwie gestreichelt oder gewaschen hast oder mit ihm Pfötchen gegeben hast. Für mich persönlich, also man konnte das mal spielen, dann hat man nach einer halben Stunde gedacht, ja okay, jetzt reicht's auch mal wieder. Aber an sich waren das schon zu Recht einfach Spiele, die extrem beliebt waren.
Genau. Und du hast natürlich noch mehr Sachen, ich wusste jetzt auch nicht ganz, wo ich Animal Crossing mit reintun soll. Eines von vielen Animal Crossing Games, aber auch vom DS ganz groß gewesen mit Wild World mit dabei. Du hattest die Tomodachi Collection, was glaube ich dann auch später auf dem 3DS nochmal weitergeführt wurde, auch so dieser Lebenssimulationsstil.
Ja, Tomodachi Life dann.
Tomodachi Life, genau, das war der Vorgänger, den es auf dem DS gegeben hat. Was haben wir hier noch an verschiedenen Sachen?
Style Savvy ist, glaube ich, bei uns heißt es Style Boutique, glaube ich.
Style Boutique, ja. Die Anekdote dahinter ist, ja, das ist so ein Spiel, wo du dann eben so Modedesign-mäßig dir dein Setup zusammenstellen kannst. Das Spiel wurde gemacht von Sin Sophia. Ja. Und das ist die Firma, die früher Aki Software hieß.
Ja, und die Wrestling-Spiele gemacht haben.
Genau, weil der Chef der Firma so großer Styling-Fan ist, sind sie gewechselt von knallhartem Wrestling zu ich kleide Püppchen an.
Das gibt es heute, glaube ich, es gibt auch immer noch Style-Boutique für 3DS ja, mittlerweile.
Ja, das ist mega erfolgreich gewesen. Ne? Ja. Die haben alles richtig gemacht erscheint. In dem Zusammenhang, du hattest Art Academy drauf, logisch, dass du zeichnen kannst auf dem Nintendo DS. Ich glaube, das war sogar ein Millionenseller, eines, was sich sehr gut verkauft hat. Andere typische Sachen wie Cooking Mama, was auch so ein großer Hype drumherum gewesen
gab's ist. Gab es auch richtig viele Teile dann. Ich glaube, dass es einfach auch sehr erfolgreich war. Auch ein witziges kleines Konzept mit Sachen schnibbeln, in den Topf werfen, rumrühren.
Von wegen wieder aus den Touchscreen vernünftig einsetzen, dass du dann damit Karotten schneiden kannst und alles. Also das hat sich schon ganz dann gut umgesetzt. Ich hab zu Hause noch, ich glaube, Cooking Mama Baby Edition oder sowas für den, habe ich mir mal schicken lassen für die Wii. Da hast du einfach so eine Baby-Attrappe, wo du eine Wii-Mode dann reinpacken kannst und du kannst dann das Baby schütteln und alles.
Aber warum eigentlich? Was hat das mit, ist es nicht, das heißt, ist aber nicht Cooking Mama, oder?
Ich glaube, es heißt Cooking Mama Baby.
Es gab
Mama
ja auch
Baby.
Gardening Mama und so, vielleicht war das irgendwie Baby Mama oder so.
Ich hole die Packung irgendwann mal mit, ne? Und dann machen wir da hier eine Session.
Das könnte dein Spiel sein
für Beat Me Up.
Ja, jemand muss dich im Baby-Sitten schlagen. Ja,
auf jeden Fall. Muss dann aber sich selbst auf die Wii-Mode
draufsetzen. Wie ich schon Beat Me Up einfach vor mir sehe als Format. Ich habe das Intro schon im Ohr.
Willst du eigentlich nur, wenn wir hier fertig sind, machst du gleich das Konzeptpapier fertig, ne?
Genau, ich würde sofort das Meeting ansetzen danach dann.
Wie war das Chibi-Robo eigentlich da drauf, ne? Das Netzstecker-Kabelmännchen.
Ich habe das nie gespielt, Park Patrol.
Park Patrol habe ich auch nie gespielt. Ich weiß, der Charakter wurde ja nochmal wieder aufleben lassen oder man hat ihn nochmal gesehen. Es gab es früher auf dem GameCube, jetzt auf dem 3DS auch nochmal. Genau,
es hatte sogar so ein, Ziplash. Auf dem 3DS mit einem eigenen Amiibo dabei und sowas. Weil ich echt glaube, dass kaum jemand hierzulande irgendwie Chibi-Robo überhaupt kannte.
Nee, nicht unbedingt. Was haben wir noch? Art Academy. Das Metroid Prime Pinball habe ich hier mal reingetan, weil wir nicht so viel Pinball-Sachen hatten. Ein ziemlich gutes Pinball-Game. Und der Rumble-Effekt, den fand ich tatsächlich ganz cool. Da hat der Modulschacht Sinn ergeben, dass du da ein Modul hattest, was einfach Rumble eingebaut hat.
Genau. Also es war ein schönes Spiel. Ich weiß gar nicht, wer das entwickelt hat, aber guter Flipper. Was auch ganz okay Spiele waren, auch wenn sie wieder nicht so genau in mein Beuteschema passen, die Lost in Blue-Spiele. Das waren anspruchsvolle Survival-Spiele mit einem, wo man quasi auf einer Insel strandet und dann immer halt seine Bedürfnisse irgendwie befriedigen muss und dafür sorgen muss, dass man Essen und Trinken hat und pipapo. Dann auch dreimal quasi durchgenudelt, weil es, glaube ich, eben recht erfolgreich war von Konami, glaube ich.
Konami müsste gepublished haben, genau. Ja. Ich weiß nicht, warum es dann wert war, dass gleich drei Spiele aus der Reihe kommen.
Ich auch nicht ganz kapiert. Ich könnte auch nicht mehr sagen, was sie differenziert hat. Ich weiß aber, dass ich es schon interessant fand, zumindest am Anfang.
Sowas wie Elektroplankton habe ich hier nochmal reingetan, ein recht früher Titel, der fast schon ein bisschen, wie hieß das auf der PS3 damals, Flow oder so?
Flow, ja genau, ja. Es war so ein experimentelles, so eine Mischung aus Musikspiel und irgendwas, also ein Geräusch.
Musikspielgeräusch, wackeln, Sachen zeichnen oder so weiter, Farben entstehen lassen, was du heutzutage für 79 Cent verkaufen würdest.
Ja, wenn überhaupt.
Das war so ein Spiel gewesen. Ich habe hier Tingles Balloon Fight nochmal reingetan, weil es eines der wenigen Sachen war, die man nur über den Nintendo Store holen konnte. Also Balloon Fight mit Tingle als Charakter. Arkanoid DS habe ich hier nochmal stehen, weil das hatte einen Aufsatz unten für den, wo du einen Drehregler hattest.
Ja, wie Paddle
oder Drehregler, genau. Ja, genau. Das hast du unten auf dem GBA-Slot dann reingetan und du konntest dann analoge Drehfähigkeiten haben, was natürlich ganz geil gewesen ist, aber ich hatte leider nie ein funktionierendes Gerät daheim davon. Das hätte ich mir gerne nochmal geholt, weil so die Arkanoid-Sachen, wenn du nicht analog steuern kannst, kannst du nicht richtig spielen, finde ich einfach. Ne? Das macht digital dann nicht so viel Spaß. Und ansonsten...
Was ich noch gut fand, war Retro Game Challenge, hast du hier noch aufgelistet. Das ist, glaube ich, auch ein Ding nur Japan und Amerika. Ich glaube, das gab es hier nicht. Aufbauend auf einer japanischen Games-Sendung.
Genau, die Game Center CX, glaube ich, ist im Original mit Shinya Arino. Sehr unterhaltsame Sendung übrigens. Da habe ich früher mal sehr viele Folgen von geschaut. Ach,
lustig.
Ein Mann mittleren Alters, ich glaube, der war aber, als er angefangen hat, jünger als ich mittlerweile, der wird gezwungen, alte Spiele zu zocken, kann die nicht gut, aber muss die dann 24 also, Stunden am Stück spielen.
Wie Let's Play mit Eddie quasi.
Ja, genau. Es ist quasi Let's Play mit Eddie, nur lustiger. Nein, und das schneiden die dann zusammen in halbstündigen TV-Sendungen, was sehr unterhaltsam ist. Und der hat sein eigenes Spiel quasi gemacht mit eigenen Varianten von Oldschool-Games, die du dann in so kleinen Mini-Challenges dann spielen kannst. Und das war auch eine ganz unterhaltsame Sache. Gab es, glaube ich, sogar ein Sequel von, was auch nur Japan-exklusiv gewesen ist. Action-Adventures habe ich hier mal ein paar verschiedene Sachen reingetan. Die müssen wir auch nicht alle im Detail hier einmal zusammensuchen. Die Zeldas müssen wir natürlich erwähnen dafür. Bin ich nicht der größte Fan von beiden Sachen, die hier drauf gewesen sind. Also so.
Phantom Hourglass habe ich durchgespielt. Da weiß ich aber, dass mich das derbe genervt hat, dass man immer wieder in diesen einen Tempel zurück
musste. Dieser komische Wassertempel oder was es war, die Hubwelt, wo du immer wieder sehr ähnliche Bereiche gleich nochmal machen musstest.
Genau, mit den komischen Wächtern drinne. Und Spirit Tracks, irgendwie weiß ich nicht, das hat mich relativ schnell verloren.
Ja, Spirit Tracks habe ich irgendwann liegen lassen. Da war es nicht so, dass dann der Geist von Prinzessin Zelda in der Rüstung gewesen ist und dann musstest du die lenken lassen?
Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat der Typ mitgespielt, der bei Wind Waker auch damit aufgetaucht
Captain
ist.
Captain Lineback? Ryback? Nein.
Ryback?
Captain Lineback hieß er, glaube ich.
Lineback? Ich weiß es nicht. aber irgendwie war das ein seltsames Zelda-Spiel.
Ja, und auch, du hast es gesteuert, indem du Link also auf dem Touchscreen dahin gezeigt hast und Link ist dann damit herumgelaufen. Also ich weiß nicht, ob du da auch mit Steuerkreuz spielen konntest, aber ich weiß, dass ich sehr viel mit dem Touchscreen da ihn gelenkt habe, was sehr ungewöhnlich gewesen ist. Und ich habe mich nicht getraut, das Ding in der Bahn zu spielen, ne? Weil es gab dann so Rätsel, wo du Kerzen auspusten musst mit dem Mic. Und ich habe mich wirklich, also man sollte sich wahrscheinlich nicht so blöd fühlen dabei, aber ich wollte nicht in der Bahn stehen, DS vor mir haben und dann machen. Und deshalb konnte ich es nie in der Bahn spielen.
Ja, tatsächlich auch nie zu Ende gespielt, was ich auch nie zu Ende gespielt habe. Ich habe immer gedacht, ach cool, dass du das hast, weil irgendwann zockst du es bestimmt mal. Ist Okami denn? Mhm. Dieser Ableger von Okami für den mit einem jüngeren Wolf, glaube ich.
Ich denke hier irgendwo noch, nein.
Das weiß ich gar nicht. Das war so ein bisschen runtergedampft, auch von der Optik her. Aber ansonsten müsstest du, glaube ich, was dazu erzählen.
Ja,
weil so genau
ist, aber du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. War ein quasi Sequel von Okami, was wir jetzt auch nochmal auf der Switch auch nochmal gesehen haben, was ein sehr cooles Action-Adventure war, wobei du da nicht besonders gute Rätsel hattest, der Fokus ja mehr auf Kämpfen lag und das war so eine runtergedampfte Version mit neuen Leveln, neuer Story und allem drum und dran und mehr als kleine Erweiterung, die nicht ganz so anspruchsvoll ist gegenüber dem großen Game, was es vorher gewesen ist. Muss man meines Erachtens auch nicht gespielt haben, aber es wäre interessant, dass wir für ein Spiel, was damals verkaufstechnisch ein Mega-Flop gewesen ist, doch noch ein Sequel gesehen haben. Es war damals noch nicht der Kultklassiker, der er heute ist.
Ja,
das stimmt. Original Okami. Children of Mana würde ich hier auch nochmal erwähnen als erstes Sequel der Mana-Serie. Nicht besonders gut.
Children of Mana ist das Mystic Quest in neuem Look, ne? Nee, das ist Sword of...
Nee, das war Sword of Mana auf dem GBA. Das war ein eigenständiger Titel und den habe ich auch nicht allzu lange gespielt. Ich weiß, dass der... Irgendwie, die haben die Magie nach dem ersten oder nach Secret of Mana nach Second Densetsu 2 nie wieder richtig einfangen können, leider. Und das Children of Mana war nicht besonders spaßig, wie auch, das ist zwar bei den Strategie-Games, aber Heroes of Mana, dann gab es das Mana-Setting mit dem Strategiespiel, was auch nicht mehr so richtig gewesen ist. Und allgemein Action-Adventure-technisch hattest du mal ein paar nette Sachen, aber nicht so viel High-Class leider auf dem Nintendo DS. Magical Star Sign war das Sequel zu Magical Vacation, würde ich sagen.
Von Brownie Brown.
Von Brownie Brown, genau. Ja. Von ehemaligen Mana-Entwicklern, was auch ein eher mittleres Game gewesen ist. Glory of Heracles habe ich hier auch noch.
Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe vorhin gedacht, du hättest dir irgendwie
was erfunden, oder
Cover
was?
Ausgedruckt von irgendwie gefakten Billo-Spielen aus China, die es gar nicht gab.
Mal sehen, was hier drauf steht. Explore this unique take on Greek mythology as you travel to the very halls of Mount Olympus. Nice, ne? Ist Teil von einer alten Square-Serie, glaube ich, gewesen, wenn ich mich nicht... Oder war Square zumindest ein neuer Ableger von der Serie, wo der griechische Mythologie hat. Da kann ich als Grieche natürlich nicht dann hinweggehen. Das aber stimmt. War genauso wenig. Zulatorobo war ganz interessant. Das habe ich hier auch nochmal mit dazu gepackt.
Das hatte ich auch 10 Jahre im Regal stehen und habe es nie ausgepackt, glaube ich.
Das kannst du vielleicht für einen guten Kurs heute verkaufen, ne? Wenn du das mal ein bisschen ausmisten möchtest.
War es denn ein gutes Spiel?
Es hat mich ein bisschen dran erinnert, wie hieß das auf der PlayStation 1? Das war so ein Spiel, was sehr ähnlich war gegenüber den Mega Man Legends-Teilen Tale Concerto, genau. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. So, du hast so einen Furry-Hauptcharakter, so ein anthropomorphes Tier, mit dem du unterwegs bist und große Roboter steuern kannst. Das ist so eine 3D-Welt. Ich glaube, Zulatorobo ist so ein bisschen ähnlich, dass du sehr viele anthropomorphe Tiere hast. Und ich habe es nie lang genug gespielt, um es auch adäquat dann besprechen zu können. Aber das war einer, wo ich immer gesagt habe, ach, jetzt fängst du es an. Und ich habe es nie gemacht.
Ja, wie bei mir auch.
Sehr cool war Dragon Quest Heroes, Rocket Slime. Da hast du ein Action-Adventure gehabt, wo du den Schleim gesteuert hast, statt die anderen Charaktere. Mhm. Und du hast so, ja, Zelda-eske Level aus der Top-Down-Perspektive mit hübscher Comic-Grafik gemacht. Das fand ich sehr unterhaltsam. Gab's leider auch nur als US-Version. Habe ich hier auch gerade mit dabei. Das Tingles. Freshly picked Tingles Rosy Rupee Land.
Könnt ihr nicht mehr sagen, was das für ein Genre war?
Habe ich es hier irgendwo noch? Doch, da, hier. Ich gebe es dir in die Hand. Wir sitzen leider hier, ist leider dunkel geworden gerade.
Wenn ihr sehen würdet, wie wir sitzen hier in einem stockdunklen Studio, ja. Weil auch niemand einfach hier ist und niemand auch mal Licht anmacht. Und das einzige Licht, das wir haben, kommt von einem riesigen Bildschirm, der direkt neben uns
und der Moin Moin Laptop strahlt uns noch ein bisschen an.
Ja. Tingel, 35 Junggeselle, stürzt sich ins Abenteuer. So fängt der Text dann auf der Verpackung.
Das ist ja großartig.
Ist leider so dunkel, dass ich es kaum lesen kann. Eines langweiligen Tages hört unser Held von einem paradiesischen Ort namens Rubinland und lässt sich in Tingel verwandeln, um den Weg dorthin zu finden. Hilft Tingel auf seiner Reise durch eine Welt voller gefährlicher Dungeons, in der du niemandem trauen kannst und in der Rubine alles sind. Bist du bereit für knallhartes Feilschen? Der Text ist nicht so lustig, aber der Einstieg, Tingel, 35 Junggeselle, stürzt sich ins Abenteuer, der gefällt mir gut.
Das ist fantastisch, ja. Das ist, glaube ich, der beste Einstiegssatz, den man auf einer Nintendo-Packung gelesen hat. Ich habe es leider auch nie lang genug gespielt.
Also und der holländische Text ist komplett anders. Der ist nämlich, also ich übersetze es mal auf Deutsch sinngemäß, begib dich auf ein Abenteuer mit dem ewig fröhlichen Tingel. Da wird weder thematisiert, wie alt er ist, noch dass er Junggeselle ist.
Ich glaube, Nintendo hat nie offiziell abgesehen, dass Tingel 35 sein soll.
Also es sei denn, du sagst mir, dass das Wort, was hier vor Tingel steht, dass das nicht, aber ich glaube, es heißt mit dem ewig fröhlichen.
Doch, das müsste es ewige... Oder heißt er nicht ewiger Junggeselle?
Ja, aber was soll das für ein Adjektiv auf Holländisch sein dann? Ist egal, das schreiben wir nochmal in die Comments von dem Audio-File.
Da werden wir es dann ermittelt haben. Ein Unikat, eins der Spiele, die nur in Europa und Japan rausgekommen sind, die es nie in den USA gegeben hat, in der Form. Wir können gern zur Strategie kurz rübergehen, da sind doch wesentlich mehr Titel zusammengekommen.
Das ist einfach der Wahnsinn, wie viel es in den Genres gab für den DS jeweils, ist Hammer.
Ja,
es gibt kaum ein Genre, wo man sagen kann, ey, da gab es einfach nix.
Es ist auf jeden Fall zusammengekommen, vor allem auch mit erinnerungswürdigen Sachen. Und ich habe jetzt auch von den fast 1800 Titeln eine Handvoll rausgesucht, über die wir hier quatschen. Und Strategie, ich glaube, du kommst sowieso da nicht vorbei an den Advance Wars Spielen.
Ja.
Die zwei Sachen gab es dafür, Days of Ruin und Dual Strike. Ich glaube, Dual Strike müsste das ältere von den beiden sein. Ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf, welches von den beiden, was die Unterschiede gewesen sind. Ich glaube, es war auf jeden Fall eine adäquate, schöne Fortsetzung gegenüber den beiden GBA-Teilen, die wir vorher hatten. Ne?
Ich glaube, ein bisschen weniger bunt, ein bisschen weniger fröhlich. Gerade Days of Ruin mit einem etwas düstereren Ansatz. Dual Strike war das erste, wegen eben auch DS, weil alle Spiele am Anfang DS heißen mussten. Und Genau, aber ich habe die auch schon beide ewig nicht mehr gespielt. Das gleiche gilt auch bei mir für Fire Emblem Shadow Dragon.
Was leider eins der maueren Spiele aus Fire Emblem ist. Also ungewöhnlich, weil Shadow Dragon SD statt DS.
Stimmt.
Dragon Shadow hätten sie mal daraus machen müssen. Ist das Remake von einem der ganz frühen NES-Teile. Ich weiß jetzt nicht, ob vom allerersten oder zweiten. Die gab es ja früher nur auf dem NES in Japan. Die wurden nochmal neu aufgelegt und ich weiß, dass sich die Leute damals beschwert haben, weil die sehr schöne Pixel-Optik gegen hässliche Renderfiguren ausgetauscht wurde. Weil die waren ja auf dem GBA bekannt für sehr schöne Pixel-Animationen, ne, wenn die kleinen Figürchen miteinander gekämpft haben. Und Shadow Dragon hat die eher gegen maue, wirklich nicht gut gerenderte Figuren ausgetauscht. Und es gilt als einer der schwächeren Titel eher da. Interessantes Konzept, Pokémon Conquest, weißt du noch, was das war?
Nee.
Das war das Crossover von Pokémon und, ich will jetzt sagen, Nobunagas Ambition. Oder die Dynasty Warriors so mäßigen Games. Also es gab, das wurde mal als Trailer angekündigt. Pokémon kämpfen gemeinsam mit irgendwelchen Figuren aus der asiatischen Antike. Und das war ein rundenbasiertes Strategiespiel. Warte mal, ich such dir da auch nochmal den Trailer raus, weil das ist.
Das kenne ich ja gar nicht mehr.
Das ist absolut der Hammer gewesen. Ich habe es nie gespielt. Ich dachte zuerst, das ist vielleicht ich kann mich an den Trailer erinnern und dann ist es nie rausgekommen. Aber das Spiel hat's gegeben. Ist so vor 7, 8 Jahren rausgekommen und anscheinend auch ziemlich erfolgreich gewesen.
Wie geht's mir mit Blue Dragon Plus? Von dem ich auch nicht weiß, ob das jemals von irgendjemandem gespielt wurde oder ob das jemals rausgekommen ist.
Ich war wahrscheinlich der Einzige, der es gespielt hat. Ich habe es damals getestet, als ich noch für die Game Master geschrieben habe.
Ah, okay.
Ist ein, so ein bisschen Final Fantasy Tactics-eskes Spiel mit Blue Dragon Lizenz, das die Story so ein klein wenig weiterführt. Es gab auch dieses Blue Dragon Awakened Shadow, was ein richtiges Sequel-Rollenspiel mäßig gewesen ist. Das habe ich jetzt nicht weiter aufgeführt, weil es nicht so spannend gewesen ist vom Inhalt her aus. Aber das war ganz interessant, dass du da nochmal ein richtiges Strategiespiel mit Blue Dragon Lizenz hattest.
Und weil es halt eine Xbox-exklusive Marke eigentlich war, die sie dann für den DS nochmal reaktiviert haben, um da nochmal ein bisschen Kohle rauszuholen. Also Microsoft war da immer sehr offen, was das anging.
Mhm. Ja, warte mal, ich habe hier gerade mal den Pokémon Conquest Trailer rausgesucht.
Okay, schau mal eben den Trailer, wenn du schon mal.
Ja, ich guck mal hier kurz rüber. Wenn wir schon bei Final Fantasy Tactics sind oder bei Spielen, die ähnlich dann da ablaufen, es gab die Fortsetzung von Final Fantasy Tactics namens Final Fantasy Tactics A2, bekannt heutzutage eher für das sehr übertriebene Design des Hauptcharakters, der mit einem riesigen Pizzacutter seine Gegner dann dranhaut. So sieht sein Schwert zumindest aus. Spielerisch war es aber eine ganz nette Weiterführung von dem GBA Final Fantasy Tactics. Und hat, glaube ich, dieses sehr umstrittene Judge-System nochmal ein bisschen aufgearbeitet. Und es gab ein Strategie-Sequel zu Final Fantasy XII namens Revenant Wings, auch sehr ähnlich wie Final Fantasy Tactics aufgebaut. Da die besondere Sache, dass man dem Hauptcharakter Vaan endlich ein Hemd angezogen hat, sodass er nicht nur nackig mit der Weste rumlaufen musste.
Und es hatte so einen Grafikstil so von schräg oben, ziemlich weit weg so. Ich kann mich noch ungefähr erinnern, wie das aussah. Aber ich glaube, dass ich das ganz gut finde. Ich habe, glaube ich, Revenant Wings eine Zeit lang auch gespielt damals.
Es war ein ganz gutes Game. War eins, wo ich übrigens dann gemerkt habe, dass man nicht einfach blind DS-Spiele online kaufen sollte. Ne? Weil das war meine erste und einzige Asia-Kopie, die ich aus Versehen gekauft habe. Oh, das gibt's ganz günstig von dem Seller bei eBay. Muss man drauf aufpassen, weil die Chance ist groß, dass man irgendwelche schlecht kopierten Module aus Asien dann bekommt.
Den Exkurs müssten wir eigentlich natürlich auch nochmal irgendwann machen, ne? Im Rahmen dieses Podcasts, wie unglaublich krass Raubkopien verbreitet waren auf Nintendo DS. Ne?
Ja. Auf dem GBA natürlich auch schon, aber Nintendo DS ist es richtig abgegangen. Ne? Da war ein Großteil der Sachen, wenn du wusstest, da ist ein Hongkong-Verkäufer, dann kannst du dir fast zu 99,99% sicher sein, dass du da eben kopierte Ware bekommst.
Ja, aber nicht nur das, sondern auch, wie verbreitet das bei ganz vielen Leuten war, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Core-Gamer waren und vielleicht auch nicht so ein Bewusstsein dafür bestand. Es war, glaube ich, gang und gäbe bei ganz vielen Leuten zu sagen, ich kaufe mir eins von diesen. Es gab ja irgendwann unzählige dieser Module, wo du eine Micro-SD Karte reinmachen konntest, dann waren da alle Spiele drauf und dann hat eben irgendwie der kleine Bub zu Hause seinen DS gehabt mit 100 Spielen auf einem Modul und die Sachen wurden ja teilweise auch völlig offen dann irgendwie bei eBay und eBay Kleinanzeigen und überall einfach weiterverkauft, bis Nintendo irgendwann sehr, sehr rigoros dagegen vorgegangen ist, gegen Leute, die sowas verkauft haben, Shops, aber auch im Privatbereich, um dem Herr zu werden. Also weil es natürlich auch sehr einfach war, die ersten DS-Modelle hatten keine Update-Funktionalität und du musstest ja immer gewährleisten, dass die Sachen auch dazu kompatibel blieben.
Genau.
Das heißt, die konnten wenig machen, dann später durch Patches, durch Firmware-Revisionen und pipapo. Bei den anderen, sie haben es dann probiert, der DSi, der XL zum Beispiel, den du hast, der hatte eine updatebare Firmware und da haben sie bewusst dann später auch solche Flashkarten geblockt, dass sie nicht mehr darauf funktioniert haben. Aber das war ein riesiges Problem, wobei man auch immer sagen muss, man weiß es nicht so, ne. Natürlich schadet es den Softwareverkäufen, aber vielleicht hat es den Hardwareverkäufen natürlich auch geholfen, dass die Leute einfach wussten, ey, dafür kann ich mir hier ohne Probleme für 20 Euro ein Modul holen, wo alle Spiele drauf sind. Das ist schwer, immer dann so fiktiv im Nachhinein zu sagen, wie sich das ausgewirkt hat, dass eben Raubkopien so weit verbreitet waren auf dem DS.
Ja, genau. Also im Nachhinein, wie du gesagt hast, es ist sehr schwer, da nochmal zu sagen, es wäre auf jeden Fall so gewesen, wenn es anders gelaufen wäre. Man kann nur irgendwelche Ratespiele in der Richtung machen. Es hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass auch gerade dieser Markt nochmal enorm fragmentiert geworden ist, weil dadurch, dass dann der DS, wenn er upgedatet wurde, für die Leute, die solche Speicherkarten haben wollten, oh, jetzt müssen wir wieder ein neues Modell verkaufen und da gibt eins, das heißt Gold am Ende und so weiter und so fort. Also der Markt dafür, den es glaube ich sogar immer noch gibt, ist verworren noch unnöcher für all die möglichen Modelle, die man dafür haben kann. Und ja, wenn man adäquat seine Sammlung irgendwie aufstocken möchte, muss man eben enormst aufpassen. Es gibt auch Guides im Internet, wenn Leute dann richtig Fotos von ihren Sachen machen, dass man erkennen kann, was ist ein kopiertes Modul, was nicht. Die meisten sind sehr offensichtlich, weil die dann schlecht gedruckt sind und hinten komplett Nonsens-Text auf der Verpackung und so weiter draufsteht. Ich habe es eben bei dem Revenant Wings erst gemerkt, wo ich nachhinein geguckt habe, weil einfach so ein generic Bild war, anstatt dass sie ein Bild von der Ausgabe gemacht haben, und du kriegst dann einfach ein sehr schlecht nachgemachtes Ding, wo ich sage, klar, es funktioniert schon irgendwie, aber dafür hätte ich persönlich kein Geld ausgegeben.
Ja, das ist Quatsch. Sag mal, das Front Mission, was es gab, war das ein Remake von einem alten?
Das war ein Port. Ein Port von dem allerersten Front Mission auf dem Super Nintendo. Mhm. Gab es vorher nur in der japanischen Version. Sehr schöne Strategieserie mit großen Mechas, wo du unterwegs gewesen bist und erstes Mal mit Mecha rein. Gab's das noch nicht irgendwo mal mit Mecha rein?
Kann man nicht, aber das darf im Game 2 jetzt nicht mehr benutzen, wenn Sie den Podcast hier hören.
Das eigentlich schon,
das gehört auch für uns.
Das ist, könnte Mecha Reinke der Endboss bei Beat Me Up sein?
Vielleicht.
Ja,
aber
da musst du gegen Mecha.
Er kann halt kein Spiel besonders gut, deswegen ist er dafür eigentlich nicht geeignet.
Oh, Mecha Reinke kommt und muss das Spiel dann für dich steuern als Strafe oder so, ne? Dann kommt er immer rein. Als Roboter. Diese Sendung schreibt sich von alleine, finde ich. Das ist sehr gut. Da haben wir schon so viele gute Ideen dafür. Ansonsten vom Interesse her aus, es gab ein SimCity dafür, eine Theme Park Umsetzung. Infinite Space war ein nettes Strategiespiel von Sega, was ziemlich schwierig gewesen ist, mit schönen Space Sachen dabei. Valkyrie Profile wurde dafür einmal umgesetzt als Strategieform. Hoshigami war ein PSX Port, den man bekommen hat. Und Heroes of Mana hatten wir auch schon mal erwähnt, mit der Mana Lizenz, aber auch nicht so berauschend. Open World habe ich einen Titel mal mit reingenommen, weil so viel Open World gab's nicht, aber GTA Chinatown Wars war ein echt cooles Spiel.
Ja, ne? Das ist richtig, natürlich eine Sensation. Ähnlich, also vergleichbar für mich mit der Wirkung von, okay, Moment, jetzt macht Rockstar ein GTA für ein Nintendo-Ding, so ähnlich wie jetzt gerade, Moment, es gibt ein Diablo jetzt von Blizzard für ein portables Nintendo-System. In welcher Welt leben wir denn eigentlich?
Genau, ist ja voll krass. Wie kann das sein?
Ich mochte das GTA ganz gerne. Ich hab's nicht durchgespielt, aber es war cool, dass es das gab, und es hat sicherlich auch nochmal in andere Richtungen dafür gesorgt, dass der DS einfach weit verbreitet war und einfach auch eine sehr vielfältige Gaming-Plattform war.
Sag mal, kann es sein, war der DSi, war der auch technisch ein bisschen besser als die vorherigen Modelle? Weil ich weiß, ich kann mich erinnern, dass ich noch einen Beitrag gedreht habe, dass Chinatown Wars kam ziemlich parallel mit dem ersten DSi raus. Mhm. Und das war eins der Spiele, was ich da auf der Hardware gespielt habe, ähnlich wie du es vielleicht mit dem New Nintendo 3DS hattest, der ist auch ein bisschen mehr motorisiert als der klassische 3DS. Und das Chinatown Wars war schon ein ziemlich aufwendiges Spiel mit der Polygonoptik, von Top-Down-Sicht war schon sehr aufwendig. Irgendwas klingelt bei mir im Kopf, dass der eventuell auf dem DSi solche Titel besser gelaufen sind. Ne? Aber boah, das ist nichts, was dir dann irgendwie auch dann vertraut klingt. Ne? Müsste ich dann nochmal checken, ob es dem so ist. Kann ich aber heute auch noch empfehlen. Gab's auch, wie auch erwähnt, auch auf etlichen anderen Plattformen mittlerweile. Das muss man nicht mehr auf dem 3DS spielen, wenn man es zocken möchte. Kriegt man auf der Vita zum Beispiel als PSP-Download.
Stimmt, ja. Ne?
Wenn man es gemeinsam mit den anderen Sachen zocken möchte. Rennspiele habe ich eine Handvoll aufgeschrieben. Kommt man natürlich nicht umhin, um eines der mit erfolgreichsten Spiele auf der Plattform, was Mario Kart 7 gewesen ist.
Total gut.
Sehr gutes Spiel, ja.
Ja, richtig gutes Mario Kart. Auch sehr lange jetzt nicht mehr gespielt und wahrscheinlich wird es jetzt gegen 8 auch ein bisschen abstinken eher, weil es natürlich nochmal ein anderes Niveau ist. Aber damals voll cool.
Was mich gewundert hat, dass sie auf einmal nach so vielen Teilen wieder auf eine Nummerierung gegangen sind, ja. Weil, okay, es gab Mario Kart 64, dann gab es Double Dash, dann gab es den oder den der Mario Kart. Nee, Wii war sowieso danach.
Macht das überhaupt Sinn? Das ist, also ja gut, natürlich ist Teil 7, weil die Leute werden das schon abgezählt haben.
Ja.
Aber ich tue mich jetzt gerade schwer. Was
aber wann kam Mario Kart Wii?
Super Mario Kart.
Ja.
Mario Kart 64. Mario Kart Double Dash?
Nee, Mario Kart Advance. Nicht vergessen, auf dem Game Boy Advance.
Nach welchem? Nach 64?
Nach 64. Advance, dann Double Dash auf dem GameCube. Dann müssen wir schon auf der Wii sein, oder?
Wie hieß es denn auf
Mario Kart Wii hieß es da.
Aber was ist denn das? Was ist denn das sechste Spiel?
Was ist das sechste Spiel? Gab's noch mal einen Ableger? Das checke ich jetzt gleich noch mal. Das
Super
muss ich jetzt
Mario Kart.
Ja.
Mario Kart 64.
Mario Kart
Game Boy Advance.
Ja.
Double Dash.
Double Dash.
Mario Kart Wii sind
ja.
5.
Und ich weiß nicht mal, ob Mario Kart Wii vorher rauskommt.
Stell dir mal vor, wir haben gerade eine der größten Fehlnummerierungen der Spielegeschichte aufgedeckt.
Das müssen wir jetzt einmal googeln, das müssen wir einmal checken, sonst kann das hier nicht weitergehen. Mario Kart Series. Dem kann so nicht sein. So, erst veröffentlicht, wo ist es denn hier? Geh mal Wikipedia. Aber
stell dir mal vor, wir merken jetzt, dass es für Super Nintendo einen zweiten Teil gab, den wir gar nicht kennen.
Nee, dann hören wir jetzt hier sofort auf und nehmen Urlaub. Das kann so nicht sein. Also, List of Games. Mario Kart 1. Mario Kart 64 2, Mario Kart Super Circuit, Mario Kart Advance Teil 3.
Ach, weißt du, was der Fehler ist? Mario Kart 7 war das 3DS-Spiel. Du hast,
echt?
Mario Kart DS ist das Spiel, über das wir eigentlich sprechen
Holy
müssen.
Fuck, ich habe mich vertan.
Jetzt würde ich vielleicht auch nochmal meine Aussage revidieren, weil alle Bilder, die ich im Kopf hatte zu Mario Kart 7, beziehen sich natürlich auch auf das 3DS-Spiel.
Das stimmt, wie komme ich denn da durcheinander?
Das war das mit den, wo die dann auf einmal so Gleitschirme hatten und
ja.
Pipapo, das war aber auf dem DS glaube ich gar nicht so.
Okay, gehen wir mal kurz zu dem DS. Die Verpackung sieht sehr gleich aus. Dann heißt es nur Mario Kart DS und nicht Mario Kart 7. Ich habe das automatisch mit 7 assoziiert, das tut mir leid.
Den Part müssen wir einfach rausschneiden, jetzt haben wir uns beide schön zum Löffel gemacht.
Ich nehme den dann raus.
Was hat also, denn das auf dem DS nochmal oder schneidest du das wirklich raus?
Ich weiß noch nicht, aber wir tun einfach so erstmal. Sag mal Fabian, Mario Kart DS, das war doch ein richtig gutes Spiel, oder?
Ja, war glaube ich das fünfte Spiel der Mario Kart
Reihe. Das fünfte? Ja, nur ein Idiot will das mit dem siebten Teil gleichsetzen.
Ja, ich mochte das sehr gerne, auch da erinnere ich mich an Multiplayer-Partien, technisch cool, es war natürlich weit vor dem GBA-Teil vorher, den ich heute ein bisschen... Finde ihn immer noch nett, aber da merkt man schon so die ganzen technischen Einschränkungen. Mario Kart DS, cooler Teil auf jeden Fall.
Hatte das auch so eine Funktion, dass du ein Modul brauchst, nur um mit anderen Leuten gleichzeitig zu spielen?
Ja, hatte, ne? Glaube ich, aber Einschränkungen, was die Charakterauswahl dann anging. Und es hatte halt auch schon, glaube ich, Online-Unterstützung, ne?
Das kann gut sein, ja, als eines der frühen Games da. Zumindest ist es auch eins der meistverkauften auf der Plattform. Irgendwo habe ich hier oben, glaube ich, noch ein Exemplar noch im Retro-Club-Fundus. Das kann ich dann bei Zeiten nochmal reintun und da mal rein schauen. Ein passabler Port ist eines meiner Lieblingsspiele auf dem N64, aber haben wir schon gesagt, N64 auf dem Nintendo DS hat nicht immer so super gepasst, war Diddy Kong Racing, was dafür rausgekommen ist. Die Grafik war vergleichsweise Mauer, fand ich, und das hat schon einigermaßen am Spielspaß gezeigt.
Ja, und es hatte so, kurz vor dem Start der Rennen musstest du auch immer irgendwas auf dem Touchscreen irgendwie drehen tippen.
Ja,
Das haben sie neu gemacht und das war so dämlich einfach und so unnötig. Auch ein bisschen, wie du schon gesagt hast, über Mario 64, so die Magie ist in dem Wechsel ein bisschen verloren gegangen.
Genau, mich hat's gefreut, weil ich Diddy Kong Racing sehr mag und gehofft habe, eventuell ist es ein Zeichen, dass wir demnächst nochmal ein größeres sehen. Ist leider nie mehr von Diddy Kong Racing gekommen, außer wenn du jetzt sowas wie das, wie ist es, Donkey Kong Barrel Blast oder so später auf der Wii?
Ja.
Wo dann irgendwie diese komischen Donkey Kong sitzt auf dem Fass und auf dem Ostrich.
Das war aber, glaube ich, nicht so gut.
Die waren leider nicht so gut, kann man da leider nicht in der Reihenfolge mit reinnehmen. Es gab noch ein Sonic und Sega All-Stars Racing, ich glaube, es müsste ein Port vom allerersten gewesen sein. Nicht von diesem Transformed, oder wie hieß es das Spiel daran?
Nee, das Transformed ist, glaube ich, zu neu
auch. Das ist zu neu, ne?
Das ist an sich, glaube ich, ein gutes Spiel. Ich weiß aber nicht, ob ich wirklich die DS-Version in dem Fall kenne, weil das ein typisches Multiplattform-Ding war.
Auch nicht. Es war logisch, dass da nochmal in der Form was kommt, weil du kannst ja das Feld nicht nur Mario Kart überlassen. Das geht ja nicht, ne? Von den Kart-Racern, die drauf sind. Auf dem GBA gab es ja auch sehr viele vergleichbare Sachen. Es gab einen Ridge Racer dafür, Ridge Racer DS.
Mhm. Ich glaube, ein frühes Spiel eher für...
Ein sehr frühes, genau. Ja. Im Kielwasser, du hattest ja auch schon Ridge Racer 64, das ist klar, dass es nochmal eins für den DS kommt. Ja,
und vor allen Dingen hattest du natürlich auch Ridge Racer auf der PSP.
Ja.
Und das war eher so, naja, gut, das ist jetzt kein Argument für den Nintendo DS unbedingt.
Ja. Und ich habe hier nochmal reingeschrieben, wobei man eventuell das auch noch beim anderen Genre mit reintun kann, Cop the Recruit, war eins, ich habe es vorhin schon erwähnt, ein visuell sehr beeindruckendes Spiel, das war schon fast GTA-esk, in 3D-Perspektive, Fahrsequenzen, eine große Stadt, die ausgefeilt ist und du konntest aussteigen und herumlaufen mit deinem Charakter. Und schaut euch da gerne mal Videos an und so weiter. Ich finde, gerade für ein Nintendo DS, das ist richtig eine beeindruckende Optik, die das Spiel hatte.
Ja, es war ein Ubisoft-Spiel auch und es sollte ursprünglich ein Driver-Titel werden, ne?
Da, stimmt, das sieht doch sehr Driver-esk
warum
aus.
Warum macht man nicht, wenn man denkt so, okay, Driver haben die Leute schon mal gehört, wir nennen es Driver the Recruit. Und dann irgendwann trifft jemand die Entscheidung, nein, Driver finden wir nicht mehr gut, wir nennen es, was ist denn ein möglichst generisches Wort, was wir jetzt davor pappen können? Cop. Cop the Recruit. Was ist denn das für ein Quatsch? Hätten sie einfach Driver lassen sollen. Das Spiel war ja offensichtlich, glaube ich, auch nicht so schlecht.
Nö, man muss sagen, vielleicht ist man noch verbrannt gewesen durch Driver 3, wobei das eigentlich schon länger her sein musste, wo das Spiel dann rausgekommen ist. Und wir hatten ja auch noch dieses Driver Parallel Line später gesehen und Driver San Francisco. Das muss ja auch nicht allzu weit entfernt gewesen sein von dem Spiel, als es rausgekommen ist.
Wobei es aber, glaube ich, es war, glaube ich, so solide bestenfalls. Ich glaube,
ja,
es war, vielleicht war es wirklich dann doch auch die Qualität. Wann kam der Driver San Francisco? Vielleicht wollten sie das irgendwie
noch ein bisschen voneinander trennen. Du meinst andersrum, dass das Spiel nicht gut genug gewesen ist, dass das Driver-Franchise?
Vielleicht waren sie dann so ehrlich und haben gesagt, ach nee, das hat den Namen vielleicht irgendwie doch nicht verdient. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht ganz. Sportspiele musste ich gucken, wirklich tatsächlich, was man da so klassifizieren kann, weil abgesehen von den FIFAs und Maddens und so weiter, die hast du natürlich noch und nöcher gehabt. So was so ein bisschen herausgestochen ist, war natürlich der Mega-Erfolg von den Mario und Sonic hier Track and Field-mäßigen Olympic Games und den Winter Games. Eigenständige Versionen, nicht exakte Ports gegenüber der Wii-Fassung, also mit eigenen Minigames, die mit Touchscreen dann ausgestattet wurden, war natürlich Mega-Erfolge. Ne?
Ja, auch große Hits auf dem DS und glaube ich auch beides okay Spiele oder das heißt beides, vielleicht gab es sogar mehr als zwei, ich bin mir gar nicht sicher.
Ich weiß auf jeden Fall, die beiden sind so zur DS-Ära erschienen ne? Und müsste ich mitgetestet haben für Game One damals, als ich die Wii-Version da gezeigt habe, aber für die Leute, die unterwegs noch was haben wollten, ein ziemliches Unikum war Mario Hoops 3-on-3, weißt du noch, wer der Hersteller war?
Square Enix.
Square Enix macht ein Basketballspiel mit Mario.
Ja, ich weiß, dass ich mich mega drauf gefreut habe, weil ich generell solche Arcade-Basketballspiele mag und auch Nintendo-Sportspiele immer gerne mochte. Aber irgendwas störte mich daran. Hatte das auch so Touchscreen-Elemente oder
hatte
so? Irgendwas war daran nicht so perfekt und es hat mir ein bisschen das Spiel verlitten.
Ja, es war Square Enix typisch, glaube ich, zu verschnörkelt. Es war kein standardmäßiges einfach Basketballspiel, sondern du hast noch Sonderfelder und du musst darauf aufpassen und dies und jenes. Und das hätte ich nicht unbedingt bei einem Mario-Sportspiel gebraucht, ganz ehrlich. Also es war dann mehr Square-Spiel als Mario-Sportspiel. Ich habe nochmal extra gecheckt, aber anscheinend gab es keine Mario-Golf- und Tennisspiele für den DS. Weder das eine noch das andere. Also ihr könnt gerne auch nochmal nachgucken, es checken, aber ich habe extra geschaut. Irgendwie, ja, auf dem GBA gab es welche und auf dem 3DS aber dazwischen nicht, was mich gewundert hat, was eigentlich logisch gewesen wäre. Deshalb haben wir auch nur ein Sega Superstar Tennis hier als Tennisspiel, als Port hier mit drauf, von der, als Sega versucht hat, ihre eigenen Serien mit den eigenen schlechten Charakteren zu etablieren. Weil du weißt ja, solche Lichtgestalten wie Gilius Thunderhead, die brauchst du überall.
Auf jeden Fall. Musst du jetzt kurz erstmal überlegen, was für ein Spiel der überhaupt ist, aber jetzt weiß ich's.
Jetzt weißt du, es gibt ja nicht mehr so viel, dann wirklich dafür. Inazuma Eleven war von Level 5, Fußball gespielt mit Rollenspiel.
Ja, es ist eigentlich eher ein Rollenspiel, ein bisschen mit so, ich habe es auch mal am Anfang, bevor, das wurde später ja auch wahnsinnig, hat einen wahnsinnig hohen Output bekommen, die Reihe. Fand es irgendwie ganz nett, aber dann, also da muss man schon auch Bock drauf haben, sehr viel Gelaber, sehr viel Quatsch so, es ist jetzt nichts für Leute, die sagen, ich interessiere mich für Bayer Leverkusen gegen Schalke und möchte eine adäquate Repräsentation des Ganzen auf dem Nintendo DS haben.
Das wird's nicht sein. Das war erfolgreich genug. Gab's das schon auf dem Nintendo DS, dass man sich Anime-Folgen davon auf dem DS angucken kann? Ich weiß, auf dem 3DS konntest du irgendwas. Es gab ja auch ein Anime dazu, der im deutschen Fernsehen gelaufen ist und die konntest du auch irgendwie auf den Handhelds draufschauen. Irgendwann mal. Aber es kann erst zu den 3DS-Zeichen gewesen sein.
Ich glaube auch.
Es gab ein paar Tony Hawk's Ableger hier, Tony Hawk's American Skate Land, habe ich hier mal exemplarisch angeführt. Das WWE All-Stars fand ich sehr gut in der großen Fassung noch. Das war nur so ein bisschen so ein Comic-Prügler das mit dem
sehr
WWE.
Sehr überzeichnete, ne?
Sehr überzeichnet, hat mir besser gefallen als die vergleichbaren Standard-WWE-Games der Zeit. Und ich habe hier nochmal super Dodgeball Brawlers mit dazu gepackt. Das war dieses alte klassische Dodgeball mit den World Cup-Figuren. Du weißt ja, diese Kunio-Kun, diese Kopffüßler, gab es ja auch schon Dodgeball.
Warum hieß das Brawlers? Hat das auch einen?
Ich denke mal einfach, dass du einen Zusatztitel gebraucht hast, dass es sich unterscheidet auf dem.
Aber es war ein Völkerball mit diesen.
Es war das Völkerball.
Das müsste ich eigentlich nochmal spielen, weil ich mag sowohl die Ästhetik von diesen Figürchen gerne, als auch Dodgeball finde ich irgendwie.
Spiel hat auch damals Spaß gemacht.
Ich glaube, ein Dodgeball als Sportart ist auf jeden Fall noch Potenzial für einen modernen Multiplayer-Hit drin als Spiel, wenn das mal jemand ernsthaft angehen würde.
Ey, mit VR-Dodgeball, ne? In einem richtigen Feld, wo die Leute
vielleicht
stehen können. Wo sich alle die Headsets vom Kopf dann reißen. und die letzte Kategorie, die ich hier rausgesucht habe, dann In Memoriam, weil auf diese Spiele, wenn man sie nicht schon runtergeladen hat, kann man nicht mehr zugreifen.
Oh, ich habe eine Menge davon auf meinem DS.
Da musst du aufpassen, dass das Gerät nicht kaputt geht, hoffentlich.
Ich habe, glaube ich, Mario vs. Donkey Kong Minis March Again, was quasi nochmal, wo der Nintendo auch gemerkt hat, dass Mario vs. Donkey Kong vielleicht nicht mehr so zieht, machen wir ein kleines Download-Spiel draus. Ich habe Mighty Flip Champs, was so in die Reihe gehört mit Mighty Switch Force,
glaube ich, war es, genau.
Genau.
Intelligent Systems müsste das auch gewesen sein, ne?
Könnte sein. Ich habe Dark Void Zero, war, glaube ich, ein. Boah, was war das von Capcom? Ich bin mir gar nicht sicher.
Das war eine ihrer großen Initiativen. Wir haben westliche Studios, die machen ganz große, coole Games aus der gleichen Reihe wie Bionic Commando, ne? In der, das war so ein Rocketeer-mäßiges Action-Adventure, wo du einen Raketenrucksack hattest und große, aufwendige Level rumgeflogen bist. Ziemlich großer Flop auf der 360 und der PS3. Aber Dark World Zero war ein Prequel aus der Seitenperspektive mit Pixel-Optik, Metroidvania-esque. Ein bisschen was ganz cool gewesen ist.
Und ich habe, Entschuldigung.
Ja, nee, bitte.
Ich habe natürlich noch Shantae Risky's Revenge, was quasi eine, Shantae war damals ja noch nicht so groß wie heute unbedingt, war vom Game Boy Color vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Sehr hübsches Spiel mit einer Genie, die sich durch ein Metroidvania abenteuert, und Risky's Revenge war ein DSiWare-Ableger, der, glaube ich, dann später auch für andere Plattformen normales Spiel veröffentlicht wurde.
Ich blick da mittlerweile auch nicht mehr so richtig durch, was an Umsetzungen und Ports und Fortsetzungen gekommen ist, weil die Serie ist ja ganz gut abgegangen zum Glück später aus, weil es ja auch sehr sinnig und coole Spiele gewesen sind, und der DSiWare, die dann eben mit den späteren Modellen dazugekommen ist, der Vorgänger vom eShop, kann man sagen, findet man manche Sachen auch da. Es steht übrigens, wenn du jetzt heutzutage in den DSiWare-Shop eben gehst, wie vorhin erwähnt, da ist nicht mehr viel drin, aber da steht ein Großteil der Titel findet ihr auch im eShop mit dabei. Ich habe es jetzt nicht geprüft, ob viele von den Titeln auch so nochmal downloadbar sind, aber ein Großteil davon ist natürlich jetzt mittlerweile dem Ether dann verschwunden, wer es nicht mehr auf dem DS hat.
Ja, ist allerdings, glaube ich, auch nicht so schlimm, weil so Sachen wie Flipnote Studio, was so ein Notizprogramm irgendwie, glaube ich.
Es war so ein bisschen so das inoffizielle neue Mario Paint, möchte ich fast sagen.
Ja, ist ein schöner Vergleich, aber ich glaube, die Spielewelt ist deswegen jetzt. Es ist immer schade, wenn so Sachen natürlich heutzutage verschwinden, wenn es um die Themen Erhaltung geht oder was passiert eigentlich mit digitalen Spielen, die irgendwie auch nur Services sind und irgendwann abgestellt werden. Sowas wie Cave Story, das gibt's ja eh für die Switch,
für
jede Plattform.
Sachen, genau. Und Tetris findet man heutzutage anderswo noch. Foto Dojo war was ganz Interessantes, wo du dann eigene Fotos, also dich selber digitalisieren konntest und dann ein Prügelspiel damit machen kannst. Aber genau solche Sachen sind wahrscheinlich jetzt auf dem 3DS weitergeführt, innoviert, nochmal upgedatet worden, dass du nicht unbedingt dann so viel vermissen wirst. Mir ist nur eben aufgefallen dann wieder, okay, da ist viel, was ich verpasst habe, und die Gelegenheit dazu ist, nochmal hier irgendwie klassisch zu erleben, wirst du dann nicht mehr haben.
Was ist denn Link and Launch?
Link and Launch ist ein Puzzle-Game. Du musst auf dem unteren Bildschirm, ich weiß nicht genau, was du miteinander verbinden musst, das sieht so ein bisschen nach Röhren aus, die du da drauf malst. Und wenn du das alles vernünftig miteinander verbindest, startet ein Raumschiff, was nach oben fliegt. Weiß nicht, war nicht Meteos auch eben dann so ähnlich vom Konzept her, nur dass du andere Sachen miteinander verbunden hast?
Ja, also Symbole einfach.
Symbole, genau. Da sieht's mehr so ein bisschen wie bei Pipe Mania aus, dass du verschiedene Rohre dann miteinander verbindest.
Was?
Sah auch interessant genug für mich aus, dass ich es hier mal mit drauf tue. Und Dragon Quest Wars war auch, das hätte ich tatsächlich ganz gerne mal gespielt, das sah aus wie ein rundenbasiertes Strategiespiel mit Dragon Quest Lizenz. Wahrscheinlich so ein ganz kleines Game, was du nur kurz dann spielen kannst, aber auch ganz, ich hab's verpasst eben, und ich hätte es gerne mir mal angeschaut, einfach das Interesse gerne halber. Ja, dann wären wir bei den Sachen, die ich rausgesucht habe, am Ende. Und es ist natürlich bei weitem nicht alles, was es auf dem DS gegeben hat. Ich bin mir auch sicher, wir haben den einen oder anderen mega wichtigen Titel gerade nicht in Betrachtung gezogen. Mhm. Aber das können wir uns gerne mal, schreibt es per Twitter an oder anderswo für eine eventuelle Fortsetzung hier draus. Mir ist wieder aufgefallen, Fabian, dass einfach dafür, dass der Nintendo DS nicht mehr heutzutage so häufig im Gespräch drin ist, hat einfach die mega Grundlage für vieles geliefert, was wir heute für gegeben dann mitnehmen. Stimmt. Und es einfach nochmal eine Menge geiles Zeug da.
Ja, und der war halt auch wirklich lange angesagt. Ich meine, du hast es vorhin einleitend gesagt, der kam Ende 2004 in Japan raus und man hat wirklich bis 2015 wurden da noch Spiele veröffentlicht. Klar, am Ende waren das dann nicht mehr so die obergeilen Sachen, sondern eher so Lizenzgeschichten. Das finale Spiel, hattest du ja hier auch recherchiert, war ein Disney Double Pack bestehend aus einem Frozen-Spiel und Big Hero 6.
Ja, es gab tatsächlich noch, also es gab ein Frozen-Spiel für den Nintendo DS im Jahr 2015. Sagen. Das
also ich meine,
aus der Generation gefallen.
Da siehst du mal, wie einflussreich das Ding war und du hast eben auch schon gesagt, wir können es natürlich hier nicht umfänglich besprechen, weil ich glaube, wir zwei haben schon relativ solide viel Ahnung von vielen DS-Spielen, aber natürlich können wir auch nicht jedes der 1800 Spiele kennen und es gibt da, glaube ich, noch eine ganze Menge mehr und wenn wir hier den Eindruck davon vermittelt haben, wie wichtig und groß und erfolgreich der DS war und auch nochmal gezeigt haben, in wie vielen Genres man da einfach lohnenswerte Spiele findet, ich persönlich, sage ich, glaube ich, auch häufiger, wenn wir über so alte Systeme sprechen, aber merkt da gerade echt wieder, ey, was für ein cooles Ding das war. Und klar, ich benutze den heute jetzt auch nicht mehr so viel. Aber ich werde jetzt mal meinen DSi XL wieder aufladen, gucken, ob meine Schultertasten verklebt sind wie deine.
Ja,
dann werde ich ihn sofort wieder einpacken und heulen ins Bett gehen.
Das ist das Wichtige, was wir aus diesem Podcast lernen sollten. Geht und checkt euren Nintendo DSi XL oder vielleicht vergleichbare Modelle, ob da die L- und R-Tasten kleben oder nicht.
Ja, das ist, macht mir wirklich ein bisschen Sorgen. aber dann werde ich mir ein paar von den Spielen mal wieder schnappen. Und es gibt einfach so viel cooles Zeug. Ja. Von daher schön, dass man mal wieder in diesen Erinnerungen jetzt ein bisschen schwelgen konnte.
Ja, und ich finde letzten Endes auch, wir nähern uns ja, also ich glaube nicht, dass wir den jetzt kürzlich dann irgendwo machen, der Nintendo 3DS ist ja auch quasi am Ende seiner Lebensspanne angelangt und er wird zwar noch ein bisschen Halbwertszeit haben, ein bisschen noch weiter funktionieren können. So ganz das Gleiche, was der Nintendo DS an Bedeutung hat, der 3DS hat mehr Startschwierigkeiten gehabt, ist nicht ganz so richtig da rausgekommen, hat natürlich sich dann aber auch gemacht und dann haben auch entsprechend viele Hersteller dann schön die Spiele dafür gemacht. So die ganz hohen Höhen, die wir während der Nintendo DS und Wii-Ära hatten für Nintendo, sind sie einfach nicht rangekommen. Ne? So irgendwie gefühlt. Auch wenn du viele coole Sachen auf dem 3DS hattest, aber die Magie von der Touchscreen hat echt viele neue coole Sachen ermöglicht und das Double-Screen-Setup hat coole Sachen ermöglicht. Das 3D vom 3DS war schnell erledigt.
Ja, das war ein blödes Gimmick-Add-on. Deswegen bin ich ja heute auch, dass ich sage, ich finde den New 2DS XL. Das ist, natürlich richtet er sich vielleicht eher an eine jüngere Zielgruppe, auch durch das Design, was er teilweise hat, aber dir fehlt da nicht wirklich was, ne, wenn du nicht das 3D-Feature hast. Die haben das nicht geschafft, dem da noch irgendwie eins draufzusetzen oder ein cooles, zeitgemäßes Feature zu etablieren. Im Grunde ist es ja so, dass das einfach der moderne DS ist, dass sie einfach irgendwann, die könnten von mir aus auch 3 oder 2 jetzt komplett wegstreichen und das Ding könnte einfach DS XL heißen, weil ich meine, im Grunde ist es nichts anderes.
Willkommen bei minus 1 XL.
Ja.
Das wäre auf jeden Fall was. Fabian, wir werden beide alle nochmal Nintendo DS-Spiele in den nächsten Wochen ein bisschen hier und da nochmal spielen.
Cool.
Ich glaube, da sind wir beide involviert genug und vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Es war wieder ein großer, unterhaltsamer Spaß.
Das gebe ich zurück, vielen Dank.
Ich werde dich auf jeden Fall nochmal demnächst anhauen, weil wir wollen ja auch nochmal das Jahr 2018 spielemäßig vernünftig adäquat besprechen. Und das war ja auch wild und groß und spannend und spaßig. Und auch weniger Spaß. Ich habe manchen Sachen.
Ich habe schon die letzten Wochen immer darüber nachgedacht. Ich weiß aber schon, was mein Spiel des Jahres gewesen sein wird. Aber ich werde jetzt nicht spoilern.
Spoilers noch nicht. Ich habe mir eine grobe Liste zurechtgelegt. Ich glaube, ich habe auch schon einen Kandidaten. Aber es gibt so ein, zwei Sachen, die ich gerne noch mal ein bisschen weiterspielen wollen würde, um zu sehen, ob es eventuell nicht noch den einen oder anderen Platz überspringt.
Müssen halt gucken, dass wir es schaffen, das vor dem Release von Smash Bros. Aufzunehmen. Damit Viet und Co. nicht die ganze Zeit nur darüber dann sprechen wollen.
Da werde ich einfach deren Parts rausschneiden. Das wird ganz, ganz easy sein. Und denk dran, Beat Me Up, das Konzept schnell fix machen. Bevor jemand das im Podcast hört und an uns verkauft. Das geht so nicht.
Das ist echt, die Diskrepanz zwischen Aufnahme und Ausstrahlung hier ist klein, ne?
Ja.
Es ist ein Wahnsinnsdruck jetzt entstanden auf uns. Das muss eigentlich spätestens nächste Woche an den
Fabian,
Start gehen.
Wir, also für euch da draußen natürlich nicht viel Relevanz, aber wir haben bald Redaktionssitzung, da können wir Pitches machen. Denkt mal drüber nach, da passt es perfekt rein.
Werden wir morgen schön vorstellen.
Vielen Dank, Fabian, für deine Zeit.
Danke auch.
Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr so fleißig zugehört habt. Und wir werden natürlich bald die Jahresabschluss-Podcast haben. Wir haben noch ein paar andere Themen in petto. Das und noch viel mehr das nächste Mal im Podcast. Vielen Dank und tschüss.
Dankeschön, tschüss.
Dieser Podcast wurde präsentiert von O2. Wenn ihr mehr über das neue Razer Phone 2 erfahren wollt, schaut bei g.o2.de/Plauschangriff2018 vorbei und besucht den O2 Live Store in München am Marienplatz am 30.11. bis 1.12. oder den O2 Live Store Hamburg in der Spitaler Straße am 7. bis 8.12.
Musik.